vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen zur vierten Halbzeit der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute mal eine ganz besondere Folge, deswegen sind wir auch zu dritt hier. Mit mir da heute mein Kollege Jari Sprenger. Hi Jari.
Hallo Thomas.
Und auch Timo ist da, Timo Janisch. Wir sind alle drei heute da, weil wir heute ein Ranking vorstellen. Unsere Elf des Jahres des Dortmund Amateurfußballs. Und das haben wir natürlich demokratisch gemacht. Jeder hat seine Spieler mitgebracht, seine Lieblingsspieler, die er gut findet, die er gerne in der Elf dabei gehabt hätte. Aber es war sehr versöhnlich, oder Jari, wie wir es hinbekommen haben?
Insgesamt auf jeden Fall. Ich glaube, wir können uns schnell auf 5, 6 Spieler einigen, wo es gar keine Grundlage für eine Diskussion gab. Und dann haben wir, glaube ich, ein paar Härtefälle, aber auch echt an einer Hand abzählbar.
Ja, das stimmt. Und eine wichtige Regel haben wir eingeführt am Anfang, Timon, nur 2 Spieler aus einem Verein. Ich glaube, es ergibt Sinn, oder?
Genau, weil es ja schon so ist, dass wir einige Vereine haben, die eine super Saison gespielt haben, die Meister geworden sind, souverän Meister geworden sind. Wenn wir danach gehen, dann müssten wir wahrscheinlich eine Elf zusammenstellen, nur aus 3, 4, 5 Vereinen, wo viele Spieler überragend waren. Klar, muss man auch sagen, jemand, der eine gute Saison bei Applerbeck in der Oberliga gespielt hat, der hat wahrscheinlich eine bessere Saison gespielt als jemand, der eine sehr gute Saison in der Bezirksliga gespielt hat, weil da einfach so viel Unterschied ist. Aber ich glaube, die Regel macht Sinn, damit wir eine vielfältige Auswahl heute präsentieren können.
Finde ich auch. Und ich finde, da muss man auch einfach unterscheiden, wer eine überragende Saison in der Bezirksliga gespielt hat, hat es genauso verdient, in diesem Team zu sein, wie ein Spieler, der eine überragende Saison in der Oberliga gespielt hat. Und deswegen fanden alle die Regelung gut. Und wir kommen noch gleich zu, wenn ihr die Namen hört. Wir blenden die euch auch immer zwischendurch ein. Welche Taktik spielen wir, Jari?
Wir spielen das bewährte System mit einem Torwart. Davor die Dreierkette. Vierer Mittelfeld, ein Zehner hinter den 2 Spitzen, also ein 3-4-1-2.
Unser Zehner ist doch einer, der nach hinten läuft, oder braucht er 4 hinter sich?
Das ist einer der fittesten Spieler im Dortmunder Fußball, würde ich mal behaupten.
Und hat vom Alter eine 4 vorne, oder?
Noch nicht, aber geht stark darauf zu.
Oh, jetzt habe ich ihn zu alt gemacht. Ja, wie gesagt, es gibt Härtefälle, auch bei Spielern gibt es Härtefälle, weil beim ASC fallen einem natürlich auch viele Spieler ein, die echt top waren, aber auch bei anderen Clubs wie Westrich, wie Kirchwerde, die alle Roche eine überragende Saison gespielt haben. Und leider kommt, das ist uns hinterher aufgefallen, wir haben zwischendurch diskutiert, aber als demokratisch war, ist es halt so, ein Verein kommt gar nicht vor, die, glaube ich, auch eine überragende Saison gespielt haben. Kommen wir aber noch gleich zu, wenn wir sehen und auch diskutieren, welche Spieler es nicht geschafft haben. Das erzählen wir euch natürlich auch. Aber wir fangen einfach jetzt mal mit dem Torhüter an. Da würde ich sagen, da war es am einfachsten, oder?
Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, wir hatten noch einen zweiten, der da auf jeden Fall mit dabei war, aber wir waren uns schon relativ schnell einig. Vielleicht auch, weil es eine schöne Geschichte ist. Wir haben uns für Sebastian Walper entschieden vom SV Westrich, die ja in die Landesliga aufgestiegen sind, was sehr überraschend war. Also ich glaube, vor der Saison hätte man sie jetzt eine der besseren als eine gute Mannschaft irgendwie so wahrgenommen, aber ja, vielleicht nicht unbedingt als eine Mannschaft, die bis zum Ende um den Titel mitspielt, in der Spitze sehr guten Bezirksliga 10 und dann eben ja auch relativ souverän am Ende Meister geworden. Und es ist ja schon so, dass Westrich, wenn man andere Stelle noch drüber sprechen, sich sehr über die Defensive definiert hat. Also wollten immer lieber erstmal ein Tor weniger kassieren als ein Schießen. Vorne eher versucht, über die individuelle Klasse zu kommen und hinten dann eher über das starke Kollektiv. Und da war auch einfach der Fokus drauf. Das haben wir auch offen so zugegeben. Mhm. Und Sebastian Walper war da ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei. Das war so ein bisschen der X-Faktor, weil sie nämlich, das sind wir bei der schönen Geschichte, echt Sorgen hatten auf dieser Position bis tief in den letzten Sommer hinein, haben Sebastian Walper dann verpflichtet gehabt von Oranje Lütgendorf. Die waren gerade mit, ich hoffe, ich habe die richtige Zahl im Kopf, ich meine mit 164 Gegentoren hatten sie gerade die Saison in der A-Liga beendet. Und da holt es den Torhüter her, da hast du eigentlich erstmal nicht viel Hoffnung, dass der ein richtig guter Bezirksliga-Torhüter sein kann. Und genau das war er, und vor allem auch schon von Beginn an. Also es war schon so in der Vorbereitung, so dass man aus Westrich gehört hat, boah, da haben wir echt schon richtig Glück gehabt. Also wenn er ungefähr so das Level hält, dann gibt es diese Sorgen überhaupt nicht, sondern haben wir dahin einen richtig guten Rückhalt. Das haben sie dann auch über die ganze Saison bewiesen. Klar, mit einer guten Kette vor sich, aber in so manchem Spiel auch nochmal der X-Faktor gewesen. Und die glückliche Fügung so ein bisschen der Saison für den SV Westrich, dass der so abgeliefert hat, wie es vielleicht nicht zu erwarten war auf dem Papier.
Ja, ich hatte ihn auch genommen. Ein Faktor war aber auch, dass wir nur zwei pro Verein nehmen konnten. Deswegen, es war auch ein bisschen taktisch zwischendurch, was man nehmen musste. Und Westrich hat es ja auf jeden Fall verdient, dass auch ein zweiter dabei ist. Ich glaube, Jari hat gescherzt, glaube ich, du nimmst Moatschil. Nein, nehme ich nicht. Diesmal, dafür hat Schüren eine viel zu schlechte Saison gespielt in dieser Saison. Deswegen habe ich ihn nicht genommen. Aber du hattest einen anderen auf der Liste.
Genau.
Natschil-Nachfolger, oder?
Den Natschil-Nachfolger bei Türkspor Dortmund, Tolona Isik, wäre es bei mir gewesen, war dann aber von euch beiden überstimmt worden. Der kam ja im Sommer aus Mülheim, glaube ich, vom Oberligisten, hier in Dortmund ein komplett unbeschriebenes Blatt und hatte sehr schnell, glaube ich, seinen Ruf weg, war so einer der ersten Eindrücke hier in Dortmund war sein kapitaler Fehler im Derby gegen Applerbeck, wo Türkspor viel besser war als Applerbeck 1-0 geführt hat. Und völlig ohne Not wollte er dann, glaube ich, kurz vor Schluss das Spiel schnell machen. Und statt den langen Ball nach vorne gab es dann den Ball in den Rücken von, ich glaube, Samer Amasara. Und von da trudelte der Ball dann irgendwie ins Tor und Isik war irgendwie irgendwas zwischen Pechvogel und Lachnummer an diesem Sonntag oder Samstag, ich glaube, es war vorverlegt. Aber da hat er, glaube ich, schnell seinen Ruf weggehabt und war von vielen auch dann als derjenige abgestempelt. Ich habe Türkspor danach aber ein paar Mal gesehen und ging auch immer wieder aus den Spielberichten der Kollegen hervor, die die Spiele für uns besucht haben, dass er ein Riesentorwart ist. Also überragend auf der Linie, eigentlich auch gut im Spielaufbau, da dann halt einmal die falsche Entscheidung getroffen und hat in ganz, ganz vielen Spielen, in denen Türkspor ja schon defensiv seine Probleme hatte, die Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt. Deswegen wäre meine Wahl auf ihn gefallen.
Wobei er damals in dem Spiel gegen Applerbeck ja eigentlich auch top war, bis zu der Nachspielzeit. Es stand, glaube ich, 1-0.
Ja.
Und er hat ja überragend vorgehalten. Ich kann an zwei Bälle gleich von Maxi Podel erinnern, die er da rausgefischt hat. Und dann war dieses Missgeschick. Aber ist ein Top-Mann, der hätte es auf jeden Fall auch verdient gehabt. Aber es ist Walper geworden vom Westrich. Und damit haben wir unseren Torhüter. Dann haben wir uns entschieden, eine Dreierkette hinten spielen zu lassen, weil wir zu wenig gute Defensivspieler haben oder weil wir so viele gute Offensive haben?
Ich glaube, weil wir viele gute Offensivspieler haben, wir die Schienen vielleicht, die wir dann ja haben, ein bisschen offensiver besetzt hätten, als wenn wir mit einer Viererkette spielen würden. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, weil wir auch viele Teams haben, die es erfolgreich gespielt haben, das Westrich vielleicht die Ausnahme, die sehr offensiv auch gespielt haben. Ich glaube, das passt ein bisschen besser und so einem Innenverteidiger kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen besser gerecht werden, den herauszupicken und haben wir auch drei gefunden, wo wir, glaube ich, gar keine Bauchschmerzen mit haben. Wir hätten sogar noch ein, zwei, drei mehr auf jeden Fall finden können für die Innenverteidigung. Ich glaube, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Ja, ich fange diesmal an. Ihr habt ja jeder schon einen vorgestellt. Den hatte ich vorgeschlagen und ihr habt zugestimmt. Oder hattet ihr den auch alle? Wir reden jetzt über Noel Čapelka vom Kirchhörder SC, der vor der Saison neu kam. Oder ist er auch euch die ganze Saison positiv aufgefallen?
Ich habe Kirchhörder in der Halle gesehen. Da ist er auf jeden Fall positiv aufgefallen, weil man seine fußballerische Ausbildung sehr schnell erkannt hat in meiner Dreierkette, die ich mir vorher überlegt hatte, war er nicht dabei. Aber ich hatte gar keine Hemmnisse oder Probleme, ihm zuzustimmen und den Platz freizuräumen.
Ich glaube, das Ding bei Kirchhörde ist ja so ein bisschen, dass sie das in doppelter Hinsicht so ein bisschen unter dem Radar laufen. Nämlich einmal, weil sie in der Bezirksliga 6 gespielt haben. Also fernab von dem Rest des Dortmunder Amateurfußballs als einziger wirklich Dortmunder Club. Gut, heute im Sommerberg ist auch noch in der Staffel. Aber die haben viele Auswärtsspiele im Sauerland und so weiter dann bestritten, was halt einfach weiter weg ist. Plus, du hast ja den alles überstrahlenden Jonas Teltsch in dieser Mannschaft, der über 70 Tore geschossen hat und ja, so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich vereint. Aber was man vorher vergisst, dass es ja nicht eine ordentliche Mannschaft ist, die dank ihres Stürmers irgendwie Meister geworden ist, sondern die sind auf allen Positionen richtig, richtig gut besetzt für die Bezirksliga, würden mit der Mannschaft, glaube ich, auch in der Landesliga eine gute bis sehr gute Rolle spielen. Als Innenverteidiger gerät er natürlich so ein bisschen in den Hintergrund, obwohl, das haben da viele schnell vergessen, er sogar aus der Regionalliga kam, beziehungsweise von Regionalliga-Absteiger Felbert. Insofern ist das, glaube ich, alleine deswegen eine gute Wahl und damit man ja nochmal ein bisschen verdeutlicht, was da für ein starker Spieler bei Kichörde auch in der Innenverteidigung spielt.
Ja, mir ist ja auch nie aufgefallen, bei Kichörde einfach immer, man guckt immer, wer hat die Tore geschossen am Wochenende. Mir hat irgendwann Sebastian Thüraller mal den Tipp gegeben, guckt ihr den mal an, wenn ihr das mal wieder live seht, zeigt, dass das ein absoluter Topspieler ist und der eigentlich unterfordert ist in dieser Bezirksliga. Er kannte ihn, Ausbildung U19, Paderborn war auch. Czapelka hat er, glaube ich, Jugendbundesliga gespielt. Wie du gesagt hast, hat er bei Felbert gespielt und Sebastian Thüraller hat, glaube ich, ein bisschen drauf geguckt, weil sein Bruder da ja Trainer wird. Mhm. Und hat ihm einen Tipp, guck dir den jungen Mann, der hat in der Bezirksliga natürlich gar nichts zu suchen. Das, was Telschel so ein bisschen nach vorne ist, ist eher so ein bisschen der, was die noch hinten haben an Stabilität.
Ja.
Und dann die Spiele, die wir dann gezeigt haben, dann auch gegen Ararat oder so zum Beispiel, da hat man das einfach gesehen, dass er einfach ein Top-Spieler ist, top ausgebildet ist und die Mannschaft auch hinten gut zusammengehalten hat. Dann kommen wir zum nächsten in unserer Dreierkette. Mhm.
Dann kommt, soll ich weitermachen?
Ja, mach du, da kommt einer deiner absoluten Lieblinge.
Ich wollte gerade sagen, ich habe über ihn schon mal an dieser Stelle gesprochen, als Thomas und ich unsere Top 5 Lieblingsspieler aus dem Dortmunder Amateurfußball vorgestellt haben. Da ist er auf Platz 2 gelandet, sprich von Yunus Emre Çak hier von Sarajevo Bosna. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass Bosna keine gute Saison gespielt hat und sportlich abgestiegen ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es ohne Emre Çak hier, der häufig Innenverteidiger gespielt hat, häufig auf der 6 gespielt hat, deutlich schlechter ausgesehen hätte. Also ich glaube, es gibt kaum eine Mannschaft, die so sehr besser gemacht wird durch einen Spieler wie Bosna durch Çak, der auch Oberliga erfahren ist, Sprockhövel, glaube ich, Oberliga gespielt. Aber der ist einer, der diesen Begriff Unterschiedsspieler, glaube ich, perfekt wiedergibt. Also immer, wenn man Bosna gesehen hat und er am Ball war, hatte man das Gefühl, es kann deutlich mehr passieren, als wenn jemand anders bei Bosna den Ball hat, ohne den anderen Spielern zu nahe zu treten. Aber ist auch einer, der jederzeit dazu in der Lage ist, vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er sich einfach durchzutanken, weil er brutal zweikampfstark ist. So ein Spieler, der erstmal so den Eindruck macht, der kommt vor allem über den Kampf, aber hat halt auch eine super Technik, super Dribbling, guten Abschluss, gibt kaum bessere Kopfballspieler als er in Dortmund, glaube ich. Deswegen ist er für mich an welcher Stelle auch immer in dieser Mannschaft gesetzt, weil er, ich glaube, auf einem sehr hohen Niveau trotzdem noch jede Mannschaft besser machen würde. Deswegen auch der Wechsel zur SG Massen, wo er dann jetzt zurück auf höherem Niveau ist.
Wo wäre Bosna gelandet, wenn alle auf ihren Positionen genauso gut gewesen wären wie er?
Da, wo Westrich wahrscheinlich am Ende steht. Ja, ich bin ziemlich sicher.
Ich finde, er ist so das perfekte Beispiel dafür, wie so ein Tabellenplatz irgendwie wenig Aussagekraft hat über alle Spieler. Also der hat eine wahnsinnige Wucht, eine wahnsinnige Präsenz. Hier in der Halle sind mir brutal aufgefallen, weil er gefühlt überall war und wie du sagst, irgendwie immer robust, aber auch explosiv und einen geilen Abschluss und so. Also jede Aktion war gut, so gefühlt. Und es ist also in meinen Augen halt nicht so wirklich relevant, ob eine Mannschaft jetzt aufsteigt, absteigt oder so. Wenn wir über einen einzelnen Spieler sprechen, ich meine, bei 11 Spielern so einem großen Platz, da kannst du halt großen Einfluss haben. Trotzdem kann das Ergebnis nicht gut sein. Und wie du schon sagst, ich glaube, erst von allen den 11 überragenden Spielern, die wir heute in der 11 haben, mit der seine Mannschaft am meisten besser macht. Klar, weil vielleicht auch das Gefälle zum Rest relativ groß ist, so im Vergleich zu anderen Mannschaften, aber auf jeden Fall ein sicherer Call.
War ich ein bisschen anderer Meinung, aber da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, wenn wir alle drei genannt haben. Beim dritten waren wir uns ja, glaube ich, auch. Ja, da waren wir uns gar nicht so richtig einig.
Ich würde sagen, auch das war eine 2-1 Entscheidung.
Ich habe 2x1-2 verloren gegen euch. Das stimmt. Beim nächsten auch. Das lag auch daran, dass den ich gerne dabei hatte, und den können wir gleich noch sprechen, dass ihr den nicht wolltet. Also nicht, ihr wolltet die anderen lieber als ihn. Sagen wir es, wolltet die anderen lieber als ihn.
Das stimmt.
Also so rum nicht, ihr wolltet ihn nicht. Ihr wolltet die anderen lieber, das kann man sagen.
Erstmal sagen wir nur den dritten, genau. Also den dritten. Die Dreierkette fix macht und ich glaube, das wäre der Abwehrchef in dieser Dreierkette. Lukas Ziegemeier vom SV Westrich. Ein bisschen ähnliche Gründe wie bei Valper. Also Wesk hat auch über größere Teile der Saison eine Dreierkette gespielt mit Sven Thormann, mit Julian Schawalla und eben mit Lukas Siegemeier. Und da war er schon aber körperlich wahnsinnig robust, Lautsprecher, Organisator. Man merkt ihm seine Erfahrung ja auch an aus höheren Ligen total. Und diese Dreierkette ist, glaube ich, am Ende der ganz große Faktor des Erfolgs bei Westrich gewesen. Da haben sie, glaube ich, eine Qualitätsdichte, die sie in anderen Mannschaftsteilen dann nicht haben. Und genau darum herum haben sie ja auch sozusagen ihren Erfolg aufgebaut und dem Mannschaftsteil, sag ich mal, eine größere Gewichtung gegeben. Ja. Da ist Siegemeier schon dann einfach nochmal auch der in wichtigen Momenten herausragt. Ich habe das Spiel gesehen, wo sie aufgestiegen sind gegen Mengede. Da ist er dann, das lief nicht ganz so rund, erst ging es in Führung, dann ging es in Aussteig, so ein bisschen alles in der Schwebe. Man hatte ein Auge vielleicht noch auf dem anderen Platz, ob es dann irgendwie reicht und so. Und da ist ja dann schon der, das ein bisschen so verbal auch kontrolliert das Spiel, sondern also aus dieser Regel nochmal so der für mich ein bisschen nochmal mehr herausragt, hat eine, und das zählt ja ein bisschen auch rein, wir reden nicht explizit über die Feldsaison, sondern auch eine super Hallenstadtmeisterschaft gespielt wurde, bester Spieler der Veranstaltung, hat da großen Anteil daran gehabt, dass Westerich bis ins Finale gekommen ist. Hat auch gezeigt, dass er jetzt nicht nur der robuste Abräumer ist, weil in der Halle verlangt das nochmal mehr von dir ab. Ne? Da kannst du dich nicht mehr auf ein, zwei Stärken konzentrieren, sondern halt auch auf Wucht hat, ne? Auch mal irgendwie per Kopfball oder Schuss irgendwie für Torgefahr sorgen kann. Deswegen haben wir ihn genommen und auf jemanden verzichtet, den du gerne dabei gehabt hättest.
Ja, aber ich kann auf jeden Fall mitgehen. Also mit deinem bin ich lieber mitgegangen als mit Chakir. Klar, ihr habt recht, dass Chakir die Mannschaft definitiv besser gemacht hat. Aber er hat sie auf jeden Fall nicht so gut gemacht, dass sie die Klasse gehalten haben in der Bezirksliga. Trotzdem hat er, glaube ich, eine Top-Saison gespielt. Weil bei Lukas Siegmeier ist es einfach, ich finde das auch ein Spieler mit Aura so ein bisschen. Ne? Wenn du dir so ein Spiel anguckst und er steht auf dem Platz, dann merkst du sofort, da ist ein Boss, der hat Ausstrahlung, der ist einfach da.
Du weißt auch direkt, welche Position er spielt und wie, das siehst du dir einfach an.
Ja. Auch wenn vielleicht drei Pässe in die Tiefe dann vielleicht nicht ankommen, holt er sich aber alle drei Bälle wieder. Ne? Also das macht ihn einfach aus und deswegen auch zum besonderen Spieler. Also ich hätte gerne Chucky gegen Maurice Temmer getauscht, da bin ich ganz ehrlich. Ein absoluter Topspieler ist, die Mannschaft ist richtig gut, glaube ich, Westfalia Dortmund. Ich glaube, wir hatten keine dominantere Mannschaft auf diesem Niveau in der A-Liga bis Oberliga, die eigentlich vor der Saison schon feststand, war vom ersten Spieltag an, dass die durchgehen werden. Am Ende, glaube ich, nur zwei Unentschieden. Ich glaube,
das keine Niederlage.
Gegen Blau-Weiß Huckade und dann noch das verrückte 6-6 am letzten Spieltag gegen Westrich 2. Euer Einwand war ja so ein bisschen, er war auch zwischendurch verletzt, war nicht immer dabei. Wir haben natürlich auch nicht alle Spiele gesehen, nur die wir mal live hatten. Und wenn er dann dabei war, ist es ja ähnlich wie bei Ziegelmeier, ist es ja einfach ein Boss. Man sieht einfach, der hat höher gespielt, der hat bei Westfalia Herren in der Oberliga gespielt, war da schon ein Anführer damals. Und deswegen hätte ich ihn gerne genommen, zum einen, weil er ein super Fußballer ist, polarisiert, hat viel aufgebaut, auch zum anderen, weil wir so dann, können wir das schon verraten, noch jemand von Westfalia Dortmund dabei gehabt hätten, was wir am Ende jetzt nicht haben, was ich auch jetzt ein bisschen schade finde, auch wenn alle 11, die wir haben, wir hätten wahrscheinlich auch 20 gehabt, die es alle verdient hätten. Aus meiner Sicht jetzt aber auch der Verein, glaube ich, verdient gehabt, dass einer in diesem Team wäre, weil es einfach eine Top-Mannschaft ist, die auch in der Bezirksliga, glaube ich, ganz oben mitgespielt hätte in dieser Saison. Natürlich liegt es auch daran, dass sie viele höherklassige Spieler geholt haben und sich so damit auch abgesichert haben, am Ende dann auch ganz oben zu stehen. Das ist, glaube ich, in diesen Klassen ja noch viel, viel einfacher in der Kreisliga A, sich ein Team zusammenzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit so extrem hoch ist, dass du wirklich dann am Ende aufsteigst. Sowas ist ja, glaube ich, ab Landesliga, Westfalenliga ist das ja echt super schwer. Da kannst du auch auf zwei Konkurrenten treffen, die ähnlich gut bestückt sind. Und deswegen hätte ich gerne Maurice Temmer dabei gehabt. Aber ich kann mit allen gut leben. Wir können nicht alle einer Meinung sein. Und dann haben wir jetzt unseren Torhüter, unsere Dreierkette hinten komplett. Wir können uns die einmal kurz in der Grafik anschauen und kommen dann zu unseren vier Mittelfeldspielern. Sollen wir den fünften extra machen oder sollen wir alle fünf nehmen? 3, 4, 1, 2 haben wir gesagt, dann müssen wir ihn auch alleine würdigen.
Genau, oder? Unser Zehner. Erst die 4. Gehen wir von links nach rechts, machen wir erst die beiden. Ich sag's mal jetzt, der erste den linken Wingback, ja, dann die beiden Sechser und dann den rechten Wingback sozusagen.
Ja, machen wir. Ja. Fangen wir mit dem linken an.
Von links nach rechts, würde ich auch sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann sind wir beim FC Roche und sind bei Stammspieler Amine Enagi, der, ich glaube, auch bei Roche genau diese Position gespielt hat. Deswegen passt das perfekt. Absoluter Dauerbrenner im Team von Trainer Marcel Radke gewesen. Hat sich die Position von Saisonbeginn an gesichert, nachdem er letztes Jahr noch so ein bisschen der Unglücksrabe gewesen ist, weil er genau im entscheidenden Spiel für Roche einen kapitalen Fehlpass gespielt hat, durch den Hordel damals getroffen hat und dieses Spiel auch wegen dieses Fehlers von Energy dann ja zu Ungunsten des FC Roche ausgegangen ist. Ich hatte auch dann mit ihm mal gesprochen nach dem Spiel, in dem Roche dann auch rechnerisch Meister geworden ist in dieser Saison. Hat er auch schon gesagt, ja, das hat mich schon sehr lange begleitet und ich habe auch immer wieder dran zurückgedacht. Davon hat er sich aber super erholt. Ich glaube, einer der zuverlässigsten Spieler einfach auf dieser Position in Dortmund, weil er kaum Fehler gemacht hat, aber auch offensiv immer dafür gut gewesen ist, Tore vorzubereiten, Tore selbst zu erzielen. Deswegen hat er sich, glaube ich, den Platz in dieser Formation verdient. Generell schwierig bei Roche, Leute nochmal herauszupicken.
Ja.
Ich glaube, da können wir auf allen Positionen fast jemanden aus dem Verein nehmen, haben uns aber für Enagi auf links entschieden.
An dem bist du irgendwie auch im gesamten Saisonverlauf fast nie mal vorbeigekommen. Also du weißt nicht, der Typ, der irgendwie mit dem Hattrick das Spiel entschieden hat. So klar, es gibt die Position vielleicht auch nicht immer unbedingt her, aber irgendwie immer, wenn es irgendwie um Roche ging oder fast immer, gab es irgendwie ein Lob oder hat irgendwie eine tolle Vorlage gemacht oder super Einsatz. Ich habe es nicht statistisch überprüft, aber gefühlt hat er auch, glaube ich, nie gefehlt, so war mein Eindruck. Mhm. Plus eben, dass er dann auch nach der brutalen Enttäuschung aus seinem Fehler halt dem Verein treu geblieben ist. Da kommen wir, greifen nochmal an, wir ziehen das jetzt durch und so. Ist ja auch nicht jeder der Typ für, der sich dann dieser Herausforderung dann nochmal stellt, ne, und auch vielleicht so diesem eigenen Fehler stellt und sagt, hey, ich arbeite jetzt ein Jahr lang daran, den auszubügeln. Und ich glaube, das hat er auf echt die bestmögliche Art und Weise dann jetzt gemacht.
Definitiv. Ich habe ihn gegen Ablabek gesehen. Absoluter Topspieler, also vom Niveau her, was er da auch abspult, läuferisch und was hoch und runter und echt präzise Flanken, gute Pässe. Also ist ein absoluter Topspieler, der auch bleibt, glaube ich, ne? Der bleibt bei Roche.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, war er einer der Ersten, der verlängert hat.
Ja, habe ich auch so im Kopf.
Ja, also wichtige Stütze auch für die kommende Saison. Kommen wir noch zu anderen wichtigen Stützen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir uns geeinigt haben, wer jetzt in der Zentrale links und rechts spielt. Ich glaube, das ist aber auch bei beiden egal, weil sie beide technisch sehr, sehr stark sind und denen ist egal, ob sie über die linke Seite kommen oder über die rechte. Fange ich einfach an mit Lars Warszewski. Da haben wir beide, glaube ich, schon letzte Woche gesagt, meine vorletzte Woche, dass wir das in zwei Wochen machen. Das war mein Spieler der Saison und da waren wir uns schon einig, dass er definitiv dabei sein wird in unserer Elf des Jahres. Hättest du auch nicht gegen argumentiert, oder?
Auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, einer der Spieler, die gesetzt sind, wo wir gar nicht drüber diskutieren müssen, sondern wo man sagt, ja, okay, der ist auf jeden Fall dabei.
Ja, ich habe es auch damals schon erklärt, vor zwei Wochen, wer es nicht gehört hat. Also für mich ist es auch aktuell der beste Amateurfußballer in Dortmund. Könnt ihr gleich sagen, ihr seht einen anderen vorne, aber zumindest in dieser Saison, was er geliefert hat, hat kein Zweiter abgeliefert, obwohl wir gleich noch ein paar Stürmer haben mit besonderen Zahlen. Aber er hat sein Team echt von hinten nach vorne gebracht. Seine Freistöße sind, glaube ich, mit die besten in der Stadt. Da ist dann die große Frage beim ASC, wer übernimmt da seinen Posten, wer kann das? Er hat 15 Tore in der Oberliga gespielt und geht jetzt auch verdientermaßen in die Regionalliga, da wo auch hingehört, mit der Klasse, die er in der Saison gezeigt hat. Was ich auch noch beeindruckend bei ihm fand, war einfach, er hat ziemlich früh gesagt, als feststand, dass er zu Rinan wechselt als er schon gesagt hat, dass er den Verein verlässt und noch nicht feststand, dass er zu Rinan geht, hat er gesagt, dass er aber alles bis zum Ende dafür geben wird, auch den ASC zu versuchen, in die Regionalliga zu schießen. Und das hat er gemacht. Er hat Wort gehalten. Er war Er hat kein Deut nachgelassen, auch als es dann feststand, dass er zu Rienern geht, was ja auch ein direkter Konkurrent ist vom ASC, dass ihn das überhaupt nicht beeinflusst. Er wirklich zu 100% dabei ist und den ASC hochschießen will und hat natürlich den Wunsch dann auch geäußert, er will den ASC hochschießen und dann nächstes Jahr mit Rienern gegen den ASC spielen. Das hat dann nicht geklappt, weil am Ende Wattenscheid dann hochgegangen ist, aber er hat wirklich bis zum Ende durchgezogen und eine Top-Leistung kam nach der nächsten.
Und was ich jetzt auch nicht statistisch überprüft habe, aber was mein Gefühl immer so war, er ist so der Mann auch für entscheidende Momente gewesen. Ja. Also wenn sich Ablerbeck mal schwer getan hat und irgendwie den einen Standard brauchte, die eine Flanke oder den einen Freischuss, der dann irgendwie reingeht, das war dann oft er. Also klar, es war auch sehr oft jemand anderes, über den wir vielleicht natürlich noch sprechen, aber so immer wieder, dass es dann so gefühlt so die eine Initialzündung gab, die dann von Lars Warszewski ausging. Das ist ja auch ein entscheidender Faktor bei solchen Nominierungen jetzt. Wie sehr kannst du dann in den wichtigen Momenten, wo sich vielleicht alle anderen gerade schwer tun, derjenige sein, an den dein Team sich irgendwie aufrichtete, der mit der entscheidenden Einzelaktion vielleicht auch das Spiel dann entscheidet. Und diesen Faktor, der auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, er hat als Typ einfach auch nochmal den nächsten Schritt irgendwie gemacht. Ja. Ne, gab ja im Sommer so ein paar erfahrene Spieler, die in der Hierarchie relativ weit oben standen, die den Verein verlassen haben. Und das war auch damals die klare Forderung von Marco Stiepermann noch vor der Saison, dass Lars Warszewski einer derjenigen sein soll, der in diese Lücken stößt, so hierarchisch. Und hat er genau getan. Also Verantwortung übernommen ist, glaube ich, nochmal auch so im Standing gewachsen.
Aber in einer besonderen Art hat er, glaube ich, die Verantwortung genommen. Ich glaube, er wird niemals ein Lautsprecher.
Ich wollte gerade sagen, dass jetzt keiner, der rumfackelt.
Der wird nicht schreien, der treibt an mit seiner Leistung. Ne? Der motiviert seine Jungs, nehmen sich das mitzuziehen, was er gerade zeigt. Er macht das echt sportlich. Das sieht man auch eher selten, dass es echt Spieleranführer sind, die wenig reden, aber er war es in dieser Saison.
Das ist ja auch ein Trugschluss, ne? dass man immer denkt, dass die Anführer die sind, die nur laut sind und verbal das Ganze kundtun. Also die gibt es natürlich auch, sind vielleicht auch eine Überzahl. Ich habe ja selber bei Lukas Siegemeier eben damit begründet. Aber genauso jemanden, wo du halt weißt, der führt dadurch eine Mannschaft, dass wenn jetzt der Freischuss aus 20, 25 Metern da liegt und es ist die 80. und steht 0-0, irgendwo in Rheine, kein geiler Freitagabend vielleicht, so nach dem Motto gewesen. Ja. Das ist konstruiert, ich weiß nicht, ob sie an einem Freitagabend Rheine gespielt haben. Dann hast du, weißt du, als Mitspieler, vielleicht hat er nicht jeden Rhein, aber schon sehr viele. Und das gibt dir halt so eine Sicherheit und das ist einfach so, so eine brutale Qualität, dass du dem auf gar keinen Fall vorbeikommst, selbst wenn er 20% weniger gut gespielt hätte diese Saison.
Ja, das ist einfach einer, wo du dich anlehnen kannst im Spiel. Ne? Wenn du merkst, dir selbst geht's heute nicht gut oder du hast keinen guten Tag. Du weißt aber, ich habe aber Lars heute neben mir und das war fast in allen Spielen so, und dass du dich ein bisschen anlehnen kannst bei ihm. Und was du angesprochen hast, dieses Gefühl, ne? Scheiße, es läuft heute nicht gut, aber vielleicht reicht uns ein Freistoß, weil wir Lars haben.
Ja.
Und das ist echt ein gutes Gefühl, wenn du so einen Mann neben dir hast.
Neben ihm spielt ein etwas weniger spektakulärer Typ in unserer Elf, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Das war vielleicht so ein Punkt, wo sich jetzt nicht unbedingt jemand so massiv aufgedrängt hat, dass wir gesagt haben, hey, der muss dabei sein. Da haben wir uns für jemanden entschieden, wo man vielleicht sogar denken konnte, die Zeiten sind vielleicht schon vorbei, wo er für so eine Elf in Frage kommt. Und zwar haben wir Karan Atalay von Eichlinghofen uns ausgesucht, der eine super viel Erfahrung hat, der eine gute Saison gespielt hat, eine sehr gute Saison gespielt hat, hat sein Trainer uns, glaube ich, auch nochmal bestätigt, Marc Neul. Und erstmal auch flexibel ist, viele Positionen spielen kann, eine große Präsenz hat, alles Mögliche kann, auch zeigt, dass er schon in höhere Ligen gespielt hat und aber auch in entscheidenden Momenten da war. Also ich erinnere mich daran, ne, das ist dann vielleicht auch so ein Spiel, was im Kopf bleibt, dass Eichlinghofen, nachdem Roche extrem lange ohne Niederlage waren, kurz davor war schon den Titel einzufahren, hat Eichlinghofen nochmal mit 3-2 gewonnen im Derby. Atalay macht alle drei Tore, waren drei seiner 8 Saisontore und also ein Spieler in der ersten Landesliga-Saison, der das Niveau auf jeden Fall hat, der ja schon gespielt hat auf dem Level, der keine Anpassungsschwierigkeiten hat. Das ist dann, glaube ich, auch einfach so ein guter Schlüssel für eine Mannschaft wie Eichlinghofen, um sich auch selbst insgesamt so früh diesem Niveau zu adaptieren. Und sie haben ja fast gar keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht, kamen Anfang der Rückrunde sogar so ein bisschen für Platz 2 sogar noch in Frage und in wirklich Relegation. Ja. Gerade als sie dann irgendwie wirklich konkret in Frage kamen, haben sie es dann verspielt und die Rückrunde lief am Ende so ein bisschen aus und sind auch ein super starkes Kollektiv. Aber wenn man einen nominieren möchte und sollte, und ich glaube, das sollte man dann auch tun bei so einer Saison, dann ist es Kaan Atalay im Mittelfeldzentrum, der, wie gesagt, auch nochmal woanders spielen könnte von der Position her. Wie habt ihr es gesehen? Hat er sich so auch so euch aufgedrängt wie mir? Ich finde ihn immer schon gut. Also immer, wenn ich ihn sehe, dann finde ich ihn gut. Oder wie sieht's aus?
Ich finde ihn auch gut. Von finde ich gut. Du hast es gerade angesprochen. Er hat ja schon höherklassig gespielt, hat beim ASC gespielt, bei Brünninghausen, glaube ich, gespielt. Trotzdem, da wo er hingeht, da identifiziert er sich mit und bringt da immer seine Leistung. Und das macht er auch bei Eichlinghofen in der Landesliga und macht das wirklich top. Das ist auch einer so dieser stillen Vorbereiter, der einfach Leistung bringt und die Mitspieler sich freuen, dass er an seiner Seite ist. Und hat 8 Tore als Mittelfeldspieler gemacht, das ist okay. Aber ich glaube nicht, dass es so das Wichtigste ist, was der Trainer von ihm fordert.
Genau.
Und er ist auch so mit einer der Hauptverantwortlichen, glaube ich, innerhalb des Kaders. Das Eichlinghofen, du hast gerade angesprochen, sie hatten lange Zeit sogar mal die Möglichkeit, auf Platz 2 zu schielen, was am Ende vielleicht noch die Aufstiegsrelegation gebracht hätten. Sie haben es nicht geschafft. Trotzdem, glaube ich, spricht niemand in Eichlinghofen davon, dass sie eine schlechte Saison gespielt haben.
Meilenweit von entfernt.
Ja, sie sind hochgegangen, sie haben sich etabliert, haben gute Ergebnisse gezeigt, haben Roche geschlagen. Da sieht man, dass man ein super Fundament hat für die nächsten Jahre. Und da war, glaube ich, Kaan Atalay einer der Hauptgründe einfach für, warum Eichlinghofen am Ende so eine Top-Saison spielt und wirklich als Aufsteiger da überzeugt hat.
Ich glaube, wir hatten noch kaum andere Namen, die für diese Position noch in Frage gekommen sind. Also wir waren uns auf jeden Fall sehr schnell einig, dass Waschewski neben Atalay spielt.
Mhm.
Habt ihr noch andere Namen im Kopf, über die wir diskutiert haben im zentralen Mittelfeld? Also wir haben.
Ich hatte noch einen zweiten. Ich weiß nicht, ob der jetzt zentral ist fürs Mittelfeld. Hatte ich ja noch einen zweiten. Aber gleich werde ich hier noch zum Westfalia-Fanboy geoutet. Das heißt geoutet oder von euch ernannt. Ich hätte einen, der ist auch nicht am Ende geschafft, mit Justin Nice gerne einen von Westfalia auch dabei gehabt. Mit 21 Toren, die er am Ende gemacht hat. Und auch war einer, der in dieser Top-Mannschaft auch ein Top-Spieler war, mit einer super Ausbildung. Er hat bei Hannover 96 in der Jugend-Bundesliga gespielt, war sogar Jugend-Nationalspieler, einmal U19 gespielt, 2 Tore damals gemacht, an U17-Nationalmannschaft gespielt. KFC Uerdingen war er. Ich glaube, der war auch mal ganz kurz bei Bövinghausen, war direkt wieder weg nach der Uerdingen-Zeit. Und das wäre auch einer für mich gewesen, dem ins Mittelfeld hätten packen können. Aber ist das halt nicht geworden. Aber
kann man natürlich auch dagegen argumentieren, dass er mit der Vita, die du gerade genannt hast, in der Kreisliga A unterfordert sein müsste.
War er ja vielleicht.
Ich hätte jemanden wie Benedikt Buchholz noch reingeworfen, weil Brakel eine herausragende Rückrunde gespielt hat. Das ist ein bisschen auch dann unterm Radar geschwommen, so der Erfolg, weil irgendwie viele Entscheidungen gerade angebrochen sind, weil sie tabellarisch schon zu weit weg waren, um nochmal irgendwie irgendwas spannend zu machen. Und dann finde ich immer schon super geiler Mittelfeldmotor, geiler Zweikämpfer, auch irgendwie überall. Also gibt es immer irgendwie ein halber Mann mehr, wenn du den hast. Um den so stellvertretend dafür zu nehmen, so ein Stück weit, weil Brack ja auch jetzt eher über Disziplin im Kollektiv kommt, statt jetzt irgendwie über spektakuläre 5-3-Siege oder so. Aber also trotzdem schon nochmal ein Stückchen hinter denen, die wir jetzt genannt haben.
Herr Brakel ist auch dieses Team, das gar nicht vorkommt am Ende, in der 11. des Jahres. Wer mir noch eingefallen wäre, war William Valenti, weil die Rückserie war ja top von Brakel. Die sind, glaube ich, die dritt- oder viertbeste Mannschaft am Ende gewesen in der Rückrunde. Aber mir war dann am Ende auch dieses halbe Jahr einfach dann zu wenig. Die meisten oder die wir hier drin haben in der 11. des Jahres, die haben über eine ganze Saison performt und wirklich gezeigt, dass sie top sind. So ein Valenti nicht. Das war ein halbes Jahr und deswegen war es schwierig, ihn dann am Ende auch zu nehmen. Und da waren auf jeden Fall Atalay über Strecke und auch Lars Waschewski schon deutlich vor ihm.
Ist für mich auch der Hauptgrund oder das Hauptsächliche, was ich sehen will, dass ein Spieler, wenn eine ganze Saison gut ist. Und also lieber nehme ich jemanden, wo ich weiß, okay, der ist vielleicht eine halbe Stufe schlechter, aber hat dafür die ganze Saison gespielt, konstant auf dem Niveau. Das will man irgendwie ausrichten. Ich finde, das ist als Spieler auch schwieriger, konstant auf einem guten Niveau zu performen, als immer mal wieder auf einem sehr guten Niveau, sage ich mal. Und dann mal wieder auch auf einem sehr schwachen oder so. Klar ist das irgendwie vielleicht auch als Defensivspieler manchmal ein bisschen einfacher, konstant, stabil zu sein, als jetzt jemand, der irgendwie von Toren, Vorlagen und so abhängig ist und so. Aber deswegen wäre das auch jemand, der über die Leistungsspitze in der Saison immer, glaube ich, nah dran ist in so einer Wahl, aber dann dieses Mal genauso klar nicht in Frage kommen darf, glaube ich, weil er nur die Hälfte der Saison so richtig effektiv gespielt hat.
Aber wir haben ja noch einen in der Viererkette, also im Mittelfeld.
Ja.
Weil wir haben links angefangen mit Roche und hören rechts auf mit...
Mit Roche. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir gerade schon waren, als du über Wachewski gesprochen hast. Mhm. Ich spreche über Emre Yeşilova, über den ich auch vor zwei Wochen schon viel geredet habe, weil das mein Spieler der Saison gewesen ist. Kann ich auch gerne nochmal wiederholen, was ich da erzählt habe. Ist einfach der Unterschiedsspieler bei Roche gewesen. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es war so irgendwie 25 von 75 Toren er erzielt in der Liga. Also ein Drittel aller Tore. Im Pokal sind noch zig Tore dazugekommen. 2 im Finale gegen Aplabek, 4 gegen Schüren im Viertelfinale. Gegen Kichwörde im Halbfinale hat er auch getroffen. Und immer wenn Roche eine Idee brauchte, ist der Ball zu ihm gekommen. Also egal, ob er jetzt gerade auf dem Flügel gespielt hat, ob er sich ein Stück hat fallen lassen, ob er vorne drin war, kannst du immer anspielen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass was sehr Gefährliches daraus entsteht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Tore er noch zusätzlich vorbereitet hat, aber wird ja wahrscheinlich dann ungefähr an der Hälfte der Roche-Tore in der Liga direkt beteiligt gewesen sein. Das ist eine unfassbare Quote. Plus, ich mag ihn als Typen auch sehr gerne. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal die Überschrift des Stöber mit der großen Fresse, hält sein Wort oder so, weil er halt vor dem ersten Spieltag gesagt hat, ich bin jetzt hierher gekommen aufzusteigen. Den Job hat er erledigt, zieht jetzt im Sommer weiter zu ASK Aalen. Da hatte ich auch mit ihm drüber gesprochen und da hat er auch ein bisschen witzig erzählt, ja, Aalen hat mich angerufen und hat gesagt, sie brauchen noch jemanden, mit dem sie aufsteigen können. Dann hat er gesagt, ja, hab den richtigen angerufen. Ist halt einer, der große Töne spuckt, aber der jetzt in der letzten Saison auf jeden Fall auch entsprechend Taten hat folgen lassen.
Stört es dich vielleicht ein bisschen oder stört dich das gar nicht, dass er jetzt weiterzieht, wieder zum Landesligisten, also er ist aufgestiegen, hat vielleicht keine Lust, sich noch eine Klasse höher zu quälen. Es wird wieder schwieriger, es wird auch für ihn schwieriger werden, definitiv. Und wahrscheinlich wird er auch nicht das schlechteste Angebot von Aalen bekommen haben finanziell. Dafür steht er ja auch ein bisschen, ne? Weiterzuziehen, vernünftiges Geld zu verdienen. Ist das okay für dich?
Ja. Also man kriegt, was man erwartet hat, glaube ich. Hat relativ viele Vereine in der Vergangenheit gehabt. Ist niemand, der irgendwo ankommt und sagt, so jetzt will ich hier langfristig was mit aufbauen und der dann doch irgendwie das Wappen küsst und im Sommer wieder weg ist, sondern...
Das haben wir noch nicht, das hat man nicht gemacht,
also,
oder?
Ich glaube, es war niemand von uns so wahnsinnig überrascht, dass es für ihn an anderer Stelle weitergeht. Deswegen finde ich das völlig okay und auch... Auch wenn viele das anders sehen oder was dagegen haben, völlig legitim, wenn man sagt, ja, da bekomme ich, hat er jetzt nicht explizit gesagt, aber ist so eine Vermutung, da bekomme ich mehr für das, was ich mache. Warum soll ich mich schlechter bezahlen lassen?
Mit weniger Aufwand.
Ja.
Er ist auch bewusst damals aus der Regionalliga, Fragezeichen. Er ist von Watschak gegangen, als der Regionalliga abgestiegen sind, glaube ich, oder? Vielleicht nicht auch falsch. Aber ist ja schon bewusst auch damals so den Schritt zurückgegangen, in Anführungszeichen, die Landesliga, um ein bisschen weniger Aufwand zu haben. Deswegen finde ich auch, dass das jetzt keinen Einfluss auf die sportliche Bewertung seiner Saison hat, weil die war echt eine 10 von 10. Also, und obendrein, von denen, die wir jetzt ausgewählt haben, glaube ich auch der spektakulärste Spieler, würde ich fast sagen. Also der wirklich am meisten so drankommt an jemanden, der, oder nicht am meisten drankommt, sondern am meisten jemand ist, der begeistert ist, an begeisterten Fußball spielt, wo du sagst, okay, das sind die Tricks und Haken und irgendwie Schüsse aus 20 Metern in den Knick.
Oder von der Mittellinie.
Oder von der Mittellinie, wie im Kreiswolf in der King Aplabek. Auch da, ne, da war irgendwie auch so total das Hauptgesprächsthema, so alle haben über Yeşilova gesprochen, wie brutal er diesem Finale seinen Stempel aufgedrückt hat, dass jeder gesagt hat, okay, da merkt man nach 2 Minuten, dass das hier der beste Mann auf dem Platz ist und da war ein Oberligist auf der anderen Seite. Klar, du fällst immer mehr auf als so jemand, natürlich spielst du spektakulärer und so, aber das war schon so Fußball in Reinform auf brutal hohem Niveau.
Definitiv, ja, da war der Unterschiedsspieler damals gegen Aplabek, wobei ich wüsste nicht, ob Yeşilova zu 100% auch in der Oberliga performen würde. Ich weiß nicht, ob er da die Fitness hätte, um...
Die glaube ich schon.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Aber er hat natürlich nicht ansatzweise so viel Platz. Und das hätte doch auch gesagt, dass er eigentlich hat er sich, also ich habe mit ihm gesprochen nach dem Finale, meinte er eigentlich, kommt dir sowas mehr entgegen. So ein Spiel gegen Oberligisten, weil der kann das, die machen das Spiel, der hat mal mehr Platz und so weiter. Und Rosch hat ja auch einen ziemlich perfekten Matchplan damals gehabt. Ne? Haben so ein bisschen gesagt, wir hatten zwar nicht so viel den Ball, aber trotzdem irgendwie die Kontrolle. Und dann haben sie aus im Umschaltmoment und Chancen sehr viel und effizient gemacht. Aber ich glaube, der hätte halt natürlich nicht so viel Platz auf dem Niveau, aber gleichzeitig würde sich auch nicht alles so sehr auf ihn fokussieren, wie es dann vielleicht, also selbst bei einer Top-Mannschaft wie Rosch, die auf jeder Position stark aufgestellt ist, war halt der Stärkste. Na, also ich glaube schon, dass der das noch hätte. Aber will es da vielleicht nicht mehr. Vielleicht hätte es weniger, weil er es nicht mehr so will. Vielleicht kann man es so sagen.
Ja. Genau, und was wir haben, sind jetzt die ersten 8 Spieler, die wir uns auch mal angucken können. Torwart, Dreierkette, 4 davor, 3 fehlen uns noch. Jetzt haben wir einen Einzelkämpfer. Der kriegt einen Abschnitt ganz alleine von klassischer uns.
Spielmacher.
Ein klassischer Spielmacher. Nicht mehr der Jüngste in Dortmund. Läuft aber noch eine Menge.
Du wolltest ihm schon eine 4 vorne andichten, aber ich glaube, er ist 37.
37?
Glaube ich.
Vielleicht, weil ich ihn schon so lange kenne und schon so lange gesehen habe. Und als er damals hier hinkam nach Dortmund und vielleicht, weil das Haupthaar auch nicht mehr das längste ist, vielleicht habe ich deswegen gedacht. Aber er spielt definitiv nicht, als hätte er eine 4 vorne.
Nee.
Es gehört zu deiner Hut, zu deinen Jungs, zu deinen Vereinen, oder? Ja, wir haben, es ist manchmal einfach so, jeder hat so, es sind nicht unsere Lieblingsvereine, es ist, glaube ich, eher so, zu manchen Vereinen aus einem richtig guten Bezug.
Ist ja auch total natürlich, wie sich das ergibt. Ne? Also ich kann mal kurz vorwegnehmen, dass wir jetzt über Schari und über Mahmut Naschdi sprechen. Mhm. Ich glaube, Schari war ganz lange nicht im Fokus unserer Berichterstattung. Mhm. Das hat sich erst im letzten Jahr ergeben. Und da war ich am Anfang der, der viel mit Schari irgendwie gesprochen hat. Und dann bin ich natürlich auch von Vereinsseite erster Ansprechpartner. Und so bedingt sich das halt gegenseitig, genauso wie du nicht nur gerne über und mit Moagil spricht, sondern auch über den AS 1009. Ich glaube, es ist auch kein großes Geheimnis.
Dritte A.
Warum wird mir das immer vorgeworfen?
Ich glaube, das ist kein Vorwurf. Ich glaube, es ist einfach eine Feststellung, der sehr wenige Leute widersprechen würden. Und wenn wir die Runde dann noch voll machen, dann ist es auch nicht so die Riesenüberraschung, dass Timo 2 Westricher ins Spiel gebracht hat, die wir auch gerne mit in dieser Mannschaft haben.
Es sind ja immer die, also damit uns das wirklich nicht unterstellt wird, dass wir irgendwie eine Nähe zu Vereinen hätten, am Ende sind es ja irgendwie immer so Ansprechpartner. Also wir haben einfach mit, also wir haben ja nicht mit einem Verein Kontakt, sondern mit Menschen dahinter.
Ja. Ja.
Und der eine hat einfach Draht zu dem, der andere zu dem. Und manchmal ist es auch so, dass sich dann, wenn der eine, mit dem man einen guten Draht hat, dann den Verein wechselt, dann hat man auf einmal vielleicht auch eine bessere Übersicht und nochmal mehr Draht, nochmal mehr Einsichten in einen anderen Verein. Also das hat ja immer viel dann damit zu tun.
Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, weil man mit diesem Job ja auch begonnen hat, ne? Ich habe es vielleicht als erstes gemacht. Ablerbeck ist hochgekommen, deswegen hatte ich damals schon einen guten Kontakt. Ich war zwischendurch weg, wie du gesagt hast. Schari ist hochgekommen oder Westrich ist hochgekommen. Da hatte dann ihr viel mehr Kontakt mit denen und kennt die Leute einfach besser. Und das ist, hat nichts mit Lieblingsvereinen zu tun oder Lieblingsspielern zu tun. Auch wenn man manche natürlich vielleicht mag, weil man sie auch persönlich kennt oder mal telefoniert oder so. Das heißt aber nicht, dass wir den irgendwelchen anderen bevorzugen würden. Sonst hätte ich ja heute vielleicht, wenn es nach Beliebtheit ginge, eine andere Top-11 gehabt oder hätte andere Spieler genannt. Ich glaube, das können wir alle schon ganz gut einschätzen, wen wir mögen und drin. Warum lachst du?
Nein, die würde ich gern sehen, die Elf, aber im Grunde haben wir ja schon unsere Lieblingsspieler genannt. Deswegen sieht man ja schon, dass die Top 5 unserer Lieblingsspieler nicht so viel vertreten ist hier. Ne? Ich glaube, von meinen Top 5 ist einer dabei.
Ich glaube, bei mir kommt noch einer.
Einer kommt auf jeden Fall.
Einer kommt noch.
Da muss man auch kein Prophet sein für.
Das ist richtig.
Aber Naschdi, warum
Naschdi? Den
so, zurück in meine Hut an den Lorzingplatz. Ich kann einmal mit was Persönlichem anfangen, nämlich genau das Gegenteil von Jezilova. Bei Jezilova mag ich sein großes Maul, bei Naschdi schätze ich seine super sympathische, bescheidene Art, weil sie genauso authentisch ist wie die von Jezilova. Super netter Kerl, mit dem man, also ich persönlich sehr gerne rede über Fußball. Mhm. Merkt auch immer, dass er auf Profiniveau gespielt hat, auch wenn er relativ früh Abstand davon genommen hat und dann zu Hannibal gewechselt ist, vor, ich glaube, 10 Jahren ungefähr. Vielleicht kommt er dir deswegen auch älter vor, als er eigentlich ist. Aber da merkt man dann noch immer seinen Fußballverstand in diesen Gesprächen. Und warum er den Platz bei uns in der Elf der Saison bekommen hat, das liegt jetzt nicht an seiner Art, sondern an seiner Art, Fußball zu spielen. Denn mit 37, ich hoffe, das stimmt, ist er immer noch einer der fittesten Spieler auf dem Platz gewesen. Ich habe es ja zuletzt gesehen in der Aufstiegsrunde gegen den Stadtlohn. Da war natürlich auch so Dreh- und Angelpunkt von Schari in dem Spiel. Ist einer, der auf der 10 die Bälle in die Tiefe spielen kann, die Steckpässe spielen kann, ist aber auch einer, der in den Raum gestellt, das ist einer, der den Weg mit nach hinten macht, der viele Zweikämpfe gewinnt. Jetzt ist er in dem Spiel mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Wie berechtigt das war, darüber kann man, glaube ich, streiten.
Wir sind uns einig, das war keine Hinausschuldung. Genau. Aus meiner Sicht war es nicht. Er trifft den Gegner, aber er trifft definitiv vorher den Ball.
Ja, da war eine halbe Sekunde gefühlt.
Ja, genau. Und dann trifft er den Gegner. Klar, er ist ohne Kompromisse reingegangen in die Situation, das kann man ihm vorhalten. Aber ich glaube, man kann ihm auch vorhalten, dass er technisch so gut ist und so fußballintelligent ist, dass er die Chance in der Situation, in dem Entscheidungsspiel, in dem sie ausgeschieden sind, gesehen hat, ich kann den Ball treffen. Er ist da nicht reingerutscht, weil er sich gedacht hat, egal ob Mann oder Ball, ich muss da jetzt reingerätschen, weil er liebt Fußball, er denkt Fußball, er wird sehr selbst gerne nicht gefoult. Also das ist jemand, dem glaube ich, wenn er mir sagt, ich bin nur auf den Ball gegangen.
Wir haben vorhin über Konstanz gesprochen, so als ein wichtiges Merkmal für die Nominierung in dieser Mannschaft. Und Nasti hat auf jeden Fall konstant bei Schari abgeliefert. Also ich habe ja auch viel mit Aki Schmehen gesprochen, der dann jetzt in der Rückrunde trainiert hat. Vorher mit Bervan Mirek gesprochen, der die Hinrunde trainiert hat. Und wenn es dann irgendwie darum ging, ja, wer war denn heute eigentlich gut? Es war fast immer Mahmut Nasti. Also auf den konnte man sich einfach immer verlassen.
Ich glaube, ich habe damals die Geschichte geschrieben, als er kam zu Hannibal, als Ex-Profi und das, was du gerade angesprochen hast, da finde ich ihn zu 100% wieder, so wie ich ihn auch erlebt habe, weil man hatte ja das Gefühl, es ist eher unangenehm, dass man schreibt, da kommt ein Ex-Profi und Hannibal verstärkt sich und das ist ein besonderer Spieler. Ich glaube, das ist der Unterschied zu Jezilova. Der liebt seine Rolle, der will gern Star sein, er will besser sein als die anderen, genießt das auch und das ist was absolut okay ist. Ich mag diese Spieler wie du auch.
Ja.
Aber bei Nagy ist es einfach, der will eine Mannschaft besser machen, der will zufrieden nach Hause gehen, glaube ich. Er will, dass die Mannschaft in erster Linie gewinnt, dass er ein gutes Spiel macht. Dafür hat er den richtigen Körper auch in seinem Alter noch. Und ich glaube nicht, dass er derjenige wäre, der mit dem Bauch zum Training kommt nach dem Urlaub und sagt, ich spiele noch ein bisschen rum, weil ich früher mal Profi war. Das wäre, glaube ich, nicht seine Art, entweder ganz oder gar nicht. Und das mochte ich auch von Anfang an dann bei ihm einfach, dass er sich nie in den Mittelpunkt stellt, sondern die Mannschaft in den Mittelpunkt stellt und sie dabei besser macht.
Sprich für den Dortmunder Fußball irgendwie, dass wir so verschiedene Typen haben, die alle irgendwie auch erfolgreich sein können und irgendwie ihren Raum bekommen. Es ist nicht nur durch uns, aber ich glaube, dass also, wir haben diesen Gegensatz, Jezilova, der irgendwie der Rockstar, um das mal zuzuspitzen, und Najdi, der
Pianist.
Der Pianist. Ja, so der Ronaldo, der Messi, okay, das reicht mit vergleichen, aber so, dass die gleichermaßen Anerkennung. Wir finden das ist gut und das spricht dafür, wie vielfältig wir hier unterwegs sein dürfen.
Gut, dann gucken wir mal, was wir für Typen noch im Sturm haben, bevor wir es noch einmal schnell auf die Grafik geguckt haben, auf die ersten 9 Spieler, die wir nominiert haben. Dann kommen wir jetzt zu diesen beiden Stürmern. Was sind das denn für Typen? Wenn es gerade in der Musik war, ne? Also ich habe gerade währenddessen überlegt, sind das jetzt Rockstars? Dafür machen beide nicht genug den Mund auf. Aber es sind schon zwei, glaube ich, die von sich schon arg überzeugt sind und beide auch wissen, dass sie gut Fußball spielen können und gute Stürmer sind.
Aber nach innen. Das sind auf keinen Fall Sprücheklopfer. So finde ich die beiden. Sondern eher welche, die still auch nicht. Schon still leer auf jeden Fall, aber das sind einfach zwei Jungs, die sich ein bisschen ähnlich vielleicht auch sind, so dann so grob, ne, also auf jeden Fall ähnlicher als Nagy und Jezilova.
Ja.
Sind zwei Spieler, die brutales Selbstbewusstsein haben, ohne dass sie es nach außen in Arroganz ausstrahlen, dieses Selbstbewusstsein, das haben sie halt völlig zu Recht. Ich weiß nicht, ob du es sagen willst ob wir es vorwegnehmen können. Es ist ein 100-Tore-Sturm,
ja, 100
den wir uns hier nicht eingekauft, sondern ausgewählt haben. Wir haben es nochmal nachgeguckt, es sind genau 100 Tore.
Wirklich, der eine 29, der andere 71.
Genau.
Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, von dem ich spreche, einfach, die wissen beide, wie viel sie wert sind. Ne?
Ja.
Und das wissen sie zu 100%. Und ich gehe mal fest davon aus, dass es auch beide in den Verhandlungen mit den Clubs geht, wenn es darum geht, was bekomme ich denn pro Monat, dass beide da gut verhandeln können und ihre Positionen dann auch gut verkaufen können. Völlig ist es ihr Recht, weil sie auch beide einfach gut sind auf ihrem Niveau. Sie waren sogar beide mal zusammen in einer Mannschaft. Da hat es der eine dann nicht geschafft, weil der andere wahrscheinlich schon da war und älter war und besser war zu dem Zeitpunkt.
Dem hat es ja noch keiner vorbeigeschafft, seitdem er dort ist.
Seitdem er da ist. Mit wem fangen wir an? Mit dem Jüngeren.
Mit Jonas Telschow.
Mit Jonas Telschow.
71 Tore für den Kicher der Szene, Bezirksliga 6. Ich meine, ich weiß nicht, wie sattelfest man sowas sagen kann, weil man da sehr lange in der Datenaufzeichnung von ganz Deutschland zurückgehen muss. Ich meine, es ist der Rekord für Tore in einer Bezirksliga-Saison bundesweit immer quasi. Mhm. Es gibt eine Menge Bezirksligen in Deutschland. All die Fabelrekorde, die wir oder Fabelzahlen, die wir in den letzten Jahren hatten, ich erinnere mal an, ich glaube, Dustin Singh hatte mal so fast 50 oder sowas Bezirksliga-Tore. Das hat er alles nochmal deutlich übertroffen und auch Djordjevic hat, glaube ich, mal 40 oder sowas geschossen. Da haben wir schon immer gesagt, das ist nicht sehr gut, das ist schon eine so krasse Zahl, die gibt es nicht jedes Jahr. Und er schießt nochmal deutlich mehr, hat, glaube ich, doppelt so viele wie manche andere Bezirksliga-Torschützenkönig oder viele. Das ist das Irre, das darf man auch nicht geringschätzen, auch wenn er eine herausragende Mannschaft um sich herum hat und die Bezirksliga 6 nicht die stärkste aller Zeiten ist und so, klar. Aber das ist eine Zahl, die auch ein herausragender Stürmer, der noch in der Oberliga spielen könnte, mit einer herausragenden Mannschaft in einer nicht ganz so geilen Liga, wie manche Bezirksligen vielleicht sind, selbst das passiert dann in, nicht immer, sondern vielleicht in ein oder zwei Fällen von 10. Also das ist eine unfassbare Leistung, wo ich jedem wirklich ganz klein entgegenhalte, der sagt so, ja, aber der kann ja auch nur Oberliga spielen. Ja, der hat Berlin dann auch gut Oberliga gespielt und der hat aber auch eine super Truppe an sich herum und so weiter. Das ist alles korrekt, aber das sagt also zu 0%, dass 71 Tore in irgendeiner Form eine erwartbare Leistung sind.
Das ist keine,
sondern das ist einfach ein geisteskrank guter Wert.
Definitiv, definitiv. Er hat absolut verdient, in dieser Mannschaft zu sein mit 71 Tore. Das kann man gar nicht greifen, ne?
Genau, ja.
Also es sind ja mehr als 2 im Schnitt pro Spiel.
Wenn er nicht noch irgendwann mal irgendwie 2, 3 Spiele verpasst hat.
Ja, der war zwischendurch mal kurz verletzt.
Ich habe nämlich auch im Kopf, dass er nicht mal jedes Spiel gespielt hat. Das treibt die Quote noch mal ein bisschen nach oben.
Ja. Aber was macht dann dieser Spieler? Das jetzt, können wir nicht mit Jezilova vergleichen, weil Jonas ist noch ein bisschen jünger. Hat es noch, glaube ich, ganz oben noch nicht geschafft, Oberliga oder so. Jetzt, wenn man 71 Tore in der Bezirksliga schießt, muss ich da nicht noch mal versuchen, komm, ich versuche es nochmal, Oberliga. Damals hat es nicht so richtig geklappt.
Ich glaube, die letzte Zeit in Riedern hat es doch, glaube ich, gut funktioniert, meine ich, oder?
So richtig.
Ich meine schon, dass er dann da aus seine Tore kam und auch Stammspieler war. Also ich meine, er kam nicht.
Aber so richtig, wie viele Jahre war er da? Es war nicht viele.
2, 3 Jahre. Er ist jetzt nicht der Maxi Podel, der sich da über Jahre hinweg seine 20 Tore geschossen hat.
Aber das könnte
hat,
ja vielleicht sein, wenn er auf dem
das
Niveau
stimmt, bleibt, klar.
Auf dem Niveau trainiert. Jetzt nicht, dass das Training in Kirchhörde schlecht ist. Es ist natürlich beim Ablerbeck noch intensiver.
Die trainieren natürlich hat, ohne Frage.
4-mal die Woche trainieren die mit noch besseren Mitspielern auf einem anderen Niveau. Ich würde ihn da gerne mal sehen, dass er sich da nochmal misst mit denen und da auch mal angreift. Weil ich glaube, wenn er 20 in der Oberliga macht, ist das, wäre es ja auch absolut ein Top-Wert.
Klar.
Da würde ich ihn gerne sehen. Jetzt spielt er noch wieder bei Kicherde in der Landesliga. Ich gönne natürlich Kicherde diesen Spieler. Ja. Ne? Deswegen werden die wahrscheinlich auch nächste Saison wieder eine gute Saison spielen. Nicht nur seinetwegen, auch weil sie genug viele gute Spieler haben. Und das wird dem Dortmunder Fußball ja auch gut tun. Diese ganze Landesliga überhaupt, sind ja echt viele, 5, 6?
5.
5 am Ende jetzt spielen. Und da kann man sich auf die Spiele mit Jonas Telschow freuen. Aber als Sportler oder als Sportbegeisterter, hält sich nicht gerade sportlich aus, würde ich mir doch schon wünschen, dass er vielleicht noch mehr aus sich rausholen würde, um nochmal anzugreifen, weil er auch noch gar nicht so alt ist.
Das ist ja mal ein bisschen die Frage, welchen Stellenwert der Fußballer in seinem eigenen Leben besitzt, weil ich glaube, wir haben viele Fußballer, die unter 30 sind und unterhalb ihres Niveaus spielen, einfach weil Fußball nicht die erste Priorität ist, sondern vielleicht die zweite, vielleicht sogar nur die dritte. Und Oberliga-Fußball natürlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist als Bezirksliga-Fußball. Weiß jetzt nicht, ob das bei Jonas Telschow zutrifft, aber das wäre so eine sehr einleuchtende und nachvollziehbare Begründung, glaube ich, warum er es jetzt nicht nochmal probieren möchte. Kann ja auch noch kommen.
Ist auch sein gutes
Recht,
so,
dass er irgendwie 30 Jahre alt wäre.
Ja. Ich wollte gerade nochmal nachgucken, wie es bei Rinan war. Wir haben, also die letzte Saison war nicht ganz so prall, er hatte 18 Spiele nur 3 Tore, aber davor das Jahr hat er in nur 13 Spielen, ich weiß jetzt nicht mehr warum, wahrscheinlich war er verletzt, weil er in den 13 Spielen 9 Tore geschossen.
Das wäre ein guter Wert.
Ist eine sehr gute Quote. Was,
also war dabei, 2 Jahre da?
Ja. Ja, ich vergesse es nicht ganz sehr deutlich, ob es vielleicht auch nur 1,5 waren. Was aber mir dabei jetzt nochmal vor Augen geführt wurde, was wir vergessen haben, der war ja bei Brödinghausen in der Westfalenliga ja schon richtig gut. Deswegen hat er sich überhaupt erstmal kurz für Bövinghausen, das war ein erfolgloses Intermezzo, hat für ihn dann empfohlen gehabt. Also das waren ja, glaube ich, auch 2 richtig, richtig starke Jahre, wo er zu den besten Torjägern in der Westfalenliga gehört hat. Insofern, da war er nochmal deutlich jünger. Also das auf dem Niveau hat er sich in meinen Augen schon bewiesen. Das ist dann, glaube ich, schon, also so habe ich es auch damals verstanden, eine bewusste Entscheidung auch für etwas weniger gewesen und vielleicht auch wieder für die Fußballstadt oder Amateurfußballstadt Dortmund und weniger ein, ich gehe irgendwie dem, mich beweisen aus dem Weg. Also so würde es nicht werden.
Okay.
Dann bleibt. Wie viele Tore schießt er nächste Saison? Hat er noch Jan-Lukas Klub dann an seiner Seite?
Boah. Mit ihm zusammen.
Also der Schillow hat 26 gehabt. Vierte Wettklo 28 oder so, der Torschütze.
Ja, ich glaube 28.
Also wenn er 25 schießt, hat er eine Top-Saison gespielt in der Landesliga.
Ich sage, er schießt auf jeden Fall mehr als der Torschützenkönig, die 30 schießt, der.
Ich war auch bei 30.
Ich hätte auch erst
so
35
gewesen.
Gesagt, das ist weniger als 30.
Ich sage auf keinen Fall. Ich sage keine 3 vorne.
Ich glaube, was halt, also so ganz irre wurde die Zahl natürlich auch, weil da einige Spiele bei waren, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Ne?
So ein Achterpack.
Da gab es nochmal ein 16-0 und solche Geschichten. Ja. Das gibt es natürlich in der Landesliga nicht.
Nein.
Klar, aber ich glaube.
Also das Niveau in der Landesliga wird, glaube ich, extrem höher sein als in der Bezirksliga Gruppe 6.
Die kriegen Tyralla als Trainer, also Mike Tyralla, der auch wie sein Bruder. Den
zweiten Torjäger an seine Seite.
Ja, die sollen aber zusammenspielen, da war ja damals die relativ klar oder nicht klare Aussage, aber dass das eine sehr gute Option sei. Und Mike Tyralla, was man so hört, soll ja sehr ähnlich auch Fußball denken wie Sebastian Tyralla. Dann wird es eine sehr offensiv eingestellte Mannschaft spielen. Eine Mannschaft, die immer eher lieber ein Tor mehr schießt, als eins weniger bekommt. Das sagt nicht so über die Punkte aus, wollte am Ende aus, aber das sagt, spricht eher für Tennis eher für mehr als für weniger Telschow-Tore. Weil wenn er jetzt bei Westrich spielen würde, würde ich sagen, er schießt 18 nächste Saison.
Aber auch ein Knob hat dieses Tor gehen. Ne? Also wenn er einen Ball am Fuß hat und sieht das Tor und dann guckt er nicht links oder rechts, dann sucht natürlich den Abschluss sofort, weil er das Tor machen will.
Ja.
Bei Kichhörde hat natürlich Jonas Telschow viele Leute neben sich gehabt, die auch nochmal quergelegt haben für ihn. Oder ihn haben schießen lassen. Ich glaube, so ein Knob, der will sich selbst am Anfang beweisen. Und wenn er da steht, könnte querspielen oder selbst den Ball ins Tor schießen, wird er den Ball ins Tor schießen. Völlig zu Recht, er muss sich positionieren, neu ankommen. Und da ist ein Telschow, der hat 70 Tore geschossen. Da muss sich auch erstmal beweisen als neuer Spieler.
Er will es jetzt in Diskussion aufmachen, dass vielleicht Knob sich durchsetzt und Telschow auf der Bank sitzt?
Nein, ich wollte begründen, warum ich glaube, dass er keine 30 Tore schießen wird.
Weil er einen zweiten krassen Torjäger neben sich hat.
Der im Entscheidungsmoment nicht abspielt, sondern den Ball selbst ins Tor haut, weil es einfach sein Gen ist, das zu machen. Nicht, weil es ein Ego-Shooter ist, sondern weil
es
sein Gen ist. Deswegen wird es vielleicht schwieriger für ihn, bessere Gegenspieler und neben sich vielleicht noch einen richtigen Torjäger. Deswegen habe ich gesagt, wenn er 25 schießt, macht er eine Top-Saison.
Ja,
aus meiner Sicht.
Das ist auch.
Ich muss es erstmal schaffen.
Ich glaube, dass er mehr schießt, aber auch wenn er deutlich weniger schießt, spielt er zu 95% immer noch eine sehr gute Saison. Das ist, glaube ich, klar.
Ja.
Den Spieler muss er erstmal finden, der 25 Landesliga-Tore schießt und sagt, war okay.
Ja.
Guck mal, wie wir gerade Jezilova gelobt haben und das hat er gerade mal so geschafft und haben ihn ein bisschen verkauft, als müsste er bei der Weltmeisterschaft mitspielen. Also, das muss er erstmal schaffen. Kommen wir zum letzten Spieler. Zum letzten. Du hast mir gerade 3 A's vorgeworfen.
Ja.
Du hast Achir, Anil und ASC.
Ja.
Das haben wir aber kein A Und der gehört eigentlich auch so in meiner Riege der Lieblingsspieler oder mit denen ich gerne spreche, der jetzt auch dabei ist.
Das musst du den Leuten, glaube ich, gar nicht mehr erzählen. Nein. Die wissen das.
Ja, du hast drei A's. Jetzt kriege ich noch ein M dazu. Deswegen wollte ich das kurz widerlegen. Deswegen haben wir noch Maxi Podel jetzt vorne. Und jetzt dürft ihr mal, weil ich in meinem Leben schon so viel über ihn geschrieben habe, gesprochen habe. Warum ist Maxi Podel? Das war auch einer.
Das bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung, könnte man sagen. Genauso wie, dass du ihn natürlich nominiert hast.
Alle drei haben ihn nominiert.
Ich glaube,
bei Stürmern haben wir gar nicht nominiert. Das war klar von Anfang an, oder?
Ja, das ging nur darum, ob wir mit drei oder mit zwei Stürmern spielen.
Genau, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Obwohl wir, glaube ich, naturgemäß auf der Stürmerposition immer am meisten Auswahl, weil es halt am auffälligsten ist.
Ja.
Trotzdem war es glasklar in meinen Augen dieses Mal, wer es schafft und wer es dir noch auch nicht schafft. Maxi ist halt die menschgewordene Konstanz. Also der schießt jedes Jahr 20 bis 30 Tore in der Oberliga, also das Beste, was es gibt im Amateurfußball. Meistens ist Aplabek gut, aber auch wenn Aplabek nicht gut ist, ist Maxi trotzdem gut. Also über die Saisons jetzt gesehen, das, was ich über Lars Waschewski gesagt habe, ist Maxi sowieso. Also wenn sie 1-0 gewinnen, dann hat zu 99% Maxi oder Lars das Tor geschossen, wahrscheinlich eher Maxi, weil er halt mehr Tore schießt. Der ist über jeden Zweifel erhaben. Wenn er mal ausfällt, dann gibt es direkt bei uns, gibt bei uns die rote Lampe an. Es gibt die Geschichte dazu, weil jeder wissen will, was ist mit dem. Das ist der beste Stürmer des Dortmund Amateurfußballs, Punkt, seit Jahren. Und da gibt es also jeder, der sagt, ja, nee, dem brauche ich ehrlicherweise kaum diskutieren. Schreibt mir trotzdem, wenn irgendwas ist, weshalb ihr glaubt, dass das nicht so ist. Ich diskutiere mit euch. Aber eigentlich ist das so ein bisschen so wie Dennis Undorf, der sagte, so, er ist Torschützenkönig der Bundesliga geworden, weil Harry Kane ist unfair, der als einziger vor ihm gelandet ist. So ist es ein bisschen mit Maxi im Vergleich zum Rest in Dortmund.
Ja, definitiv. Es ist ein Fakt. Ich habe es ihm auch schon vorgeworfen. Ich habe es auch mal geschrieben. Wie bei Jonas Tilschow, habe ich mich einfach immer gefragt, warum er nicht einmal diesen Schritt gewagt hat.
Ist ja so spannend, das zu sehen. Ja.
Ja, ich hätte ihn wirklich gerne mal höher gesehen, ob es vielleicht mehr geworden wäre. Oder vielleicht ist es auch aktuell das Maximum, ne? Wissen wir nicht. Oberliga, einer der besten aller Zeiten. Oder die meisten Tore zumindest hat er geschossen, seit gezählt wird in der Oberliga Westfalen, hat Oerterer da überholt. Da ist er mit Abstand der Beste der Geschichte. Aber was hätte er höher schaffen können? Ja. Und da habe ich häufig auch mit ihm darüber geredet. Ich glaube, ihn selbst beschäftigt das gar nicht so, ne? Weil er einfach zufrieden ist mit dem, was er macht, erreicht hat, familiär, beruflich, plus Fußball dazu. Das war für ihn eindeutig die Entscheidung. Und er hat auch immer gesagt, dieses eine Angebot, wo es so richtig in den Fingern gejuckt hätte, wo du sagen musst, das kannst du nicht Nein sagen, das gab es so richtig nie. Er wurde mit Paderborn mal in Verbindung gebracht oder auch Regionalligisten auch immer angefragt. Aber für ihn war immer nur klar, es muss echt ein Angebot sein. Da kannst du nicht Nein sagen. Und das gab es so dann nicht für ihn. Und deswegen war es auch für ihn immer klar, ich probiere es nicht bei einem kleinen Regionalligisten und da auch nochmal 25 Tore zu schießen. Hätte auch nicht klappen können. Er hat da eher auf Job gesetzt, Familie gesetzt und den ASC, wo so ein bisschen der Hero ist, der Mitspracherecht hat, wenn es um den Kader geht, die Trainer vertrauen ihm. Da hat er sich einfach wohlgefühlt und das war sein Weg. Ich habe immer gesagt, ich hätte ihn trotzdem mal gerne höher gesehen, ob es geklappt hätte. Und es vielleicht hätte es ja zufällig dritte, zweite Liga geklappt, aber das werden wir nie erfahren jetzt bei ihm. Er hat es nicht probiert.
Ja, das ist so. kann man mir nicht hinzufügen. Ich hätte auch, also ich würde es auch mal spannend finden, ihn zu sehen. Ich glaube, das ist aber ein Ablauf, was so dieses Standing hat, was du skizziert hast, dass da irgendwie so ein Angebot alles miteinander vereinbaren müsste. Es müsste finanziell zumindest mal nicht unattraktiver sein als Ablauf, die jetzt natürlich auch in der Oberliga nicht zu den zahlungskräftigsten Vereinen gehört.
Aber es ist ja nicht nur attraktiv zu dem, was er beim ASC bekommt, attraktiv zu dem, was er im normalen Berufsleben verdient, plus
genau, das, was das er meine ich. Darauf will ich hinaus, dass du einmal das bräuchtest und ein sportlich klares Abgrund, aber dieser Verein ja nicht so viel und so professionell aufgestellt sein dürfte, damit du deinen Job kündigen musst. Und wenn du deinen Job kündigen musst, dann müsste es halt finanziell so unfassbar attraktiv sein, dass wiederum kann keine Regionalliges leisten eigentlich. Vielleicht zu einem ordentlichen und guten Job plus noch irgendwie relevante Summe, irgendwie, die es von Ablabek denn gibt und so. Also diese Nische zwischen, ich kann das, also mein Leben so weiterleben, spielt aber höher bei einem besseren Verein und merkt das vielleicht auch und muss vielleicht nochmal ein bisschen mehr machen, wird nochmal gekitzelt, kriegt vielleicht nochmal 1-2 Euro mehr, aber kann das so weiterführen in meinem Leben. Diese Nische gibt es halt eigentlich nicht.
Ja.
Also das, da kommt kaum ein Verein noch irgendwie für in Frage. Also das ist, glaube ich, dabei ein ganz großer Teil der Wahrheit, ne?
Ja.
Was nicht heißt, dass er sonst direkt seine Zeit in Abläufig abgeworfen hat. Ich glaube, dass er sich da maximal so fühlt. Ach, maximal.
Bei mir war er gerade am Maximum.
Ja.
Ja, da haben unsere 11 zusammen.
Ist besser so, wie sich die Gags gerade.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Also, die 11 ist zusammen. Dann lass uns auch so ein bisschen drüber sprechen. Wen hattet ihr noch so auf der Liste? Wen hättet ihr gerne noch gesehen? Oder wer hätte es verdient gehabt?
Ich hätte einen verrückten Call, hätte ich noch
gehabt. Ich hatte auch einen. Da habt ihr mich ausgelacht, weil ich den in die Defensive packen wollte, weil ich ihn nur als Defensivspieler kenne.
Ja, komm, dann fangen wir mit dem an.
Ich hatte Armin Maksutowski von Sanchak, weil ich finde, für sein Alter, ich glaube 23, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er einfach so einen B-Ligisten geführt. Als Kapitän, als Spieler, als Führungsfigur. Und das in seinem jungen Alter hat er diesen Verein echt nach oben gebracht. Ne? Also sie sind jetzt souverän aufgestiegen in die Kreisliga A. Er hatte Euphorie entwickelt. Und das war als so junger Spieler. Und er kam damals von Rot-Weiß Essen aus der U19. Ich glaube, damals noch als rechter Außenverteidiger. Deswegen habe ich ihn verortet, auch bei mir in der Defensive. Jetzt ist er wohl ein bisschen vorgerückt, weil er da verschenkt wäre bei Sanchak in der Defensive. Und deswegen hat er mich echt beeindruckt, wie er sich weiterentwickelt. War er ein stiller, junger Mann, als er dann kam zum ASC. Er hat es auch nicht so richtig geschafft. Ist dann immer weitergezogen, obwohl er eine super Ausbildung hatte. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert, hey, was macht er denn in der B-Liga? Ist er echt so schlecht geworden? Und hat er echt aufgegeben, an Fußball zu glauben? Nee, aber ich glaube, er glaubt an dieses Projekt und dass er was bewegen kann im jungen Alter. Und das hat er einfach überragend in der Saison gemacht. Du hast vorhin gesprochen von Spielern, die definitiv ihre Mannschaft auf ein neues Niveau heben. Und das ist er auch in der Kreisliga B eigentlich unterfordert, aber hat diese Mannschaft richtig, richtig nach vorne gebracht und auch zum Aufstieg mitgetrieben.
Kann man so unterzeichnen, glaube ich. Ich glaube, wenn man dann einen aus der B-Liga nimmt, wir haben, glaube ich, keinen aus der A-Liga, dann hätte er vielleicht nochmal, also meiner auch nochmal noch herausragender sein müssen, nochmal mehr irgendwie an Zahlen greifbar und so. Das ist vielleicht ein Grund, warum es mehrheitlich dann nicht gereicht hat für deinen Vorschlag. Aber vielleicht auch ähnlich irgendwie wie jemand, den ich gerne, nicht gerne gesehen hätte, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber an den ich zum Beispiel gedacht habe, wo ich zugebe, dass das auch sehr davon beeinflusst ist, wie jetzt die letzten Wochen waren. Ich habe an Bilal Antalsi gedacht vom Hörder SC. Der hat, glaube ich, 15 Tore geschossen in der Kreisliga A, kann im Sturmzentrum, aber auch auf den Flügeln spielen. Den habe ich gegen Huckarde gesehen und jetzt auch nochmal ein Rückspiel gegen Erle für Hörde. Da war der einfach so ein richtiger Big-Game-Player. Der macht die ersten beiden Tore für Hörde gegen Huckarde und mit so einem brutalen Näschen. Also einmal eine geile Balleroberung, hat unfassbares Tempo. Mhm. Also die Huckarde-Verteidiger, die dann schon mal ein paar Meter Tempo aufnehmen können, sind komplett, also müssen komplett abreißen lassen. Also selten Spieler gesehen, der sich irgendwie von Balleroberung 35, 40 Meter vom gegnerischen Tor, Sprint zum Tor so und also bei der Balleroberung war er nicht der an allen vorbei, sondern hatte noch so 3-4 Meter quasi Rückstand, der von so einen Vorsprung hatte, auch irgendwie Näschen gehabt, um nochmal bei einem Pass und sowas in der letzten Kette dazwischen zu gehen und die Missverständnisse, die dann bei Huckarde passiert sind, auszunutzen, hat er die echt gut antizipiert, zieht den Zahn, da gab es irgendwann noch 3-0, dann ist Huckarde zusammengebrochen, das Ding war durch, war dann auch das mit Abstand deutlichste Entscheidungsspiel der letzten Jahre zwischen den Vizemeistern und jetzt war Hörde auch am Wanken dann, ne? Sie haben ja das Hinspiel mit 3-1 gewonnen, 2-0 geführt. Man war eigentlich schon sicher in der Bezirksliga, geriet dann aber, war so ein bisschen, ja, wurde man dann zu locker. Auf einmal lag man 2-3 zurück und Erle fehlt dann nur noch ein Tor, um quasi auszugleichen über beide Spiele. Dann teilt sie, kommt rein, macht direkt das 3-3. Und dann war auch Ende. Also dann geriet es nicht mehr irgendwie nochmal auf die schiefe Bahn, sondern Hörde dann sogar gewonnen. Und der weiß in diesen, also für mich auf jeden Fall in diesen ganzen Entscheidungsspielen zuletzt der prägende und Akteur, der beste Spieler. Auch so ein Stück weit unterm Radar gelaufen. Also gab 2-3 Spieler, wo man in Hörde, glaube ich, eher dran gedacht hätte, wie zum Beispiel Omar Gergeri oder Elman Zerkaui. Aber der hat mich echt nochmal richtig hinaus überzeugt, wo ich mir kurz dachte, es wäre auch jemand, wo es schön wäre, wenn man den mal eine Liga, wo Gut, eine Liga höher spielt er jetzt zum Glück. Ja. Aber den ich auf einem anderen Niveau noch mal gerne sehen würde. Aber der wäre natürlich in seiner Elf jetzt sehr beeinflusst von den letzten entscheidenden Wochen gewesen.
Darin hättest du vielleicht noch gerne dabei gehabt?
Also wir haben zumindest über zwei andere Stürmer noch kurz gesprochen, auch wenn Telschu und Podil direkt gesetzt waren, aber allein von der Torquote her. Jan-Luka Knob, der auch noch eine super Hallenstadtmeisterschaft gespielt hat und Torschützenkönig sogar geworden ist und, glaube ich, sehr großen Anteil daran hatte, dass Hukade die Endrunde erreicht hat. Und von Sos Özbekler-Liga-Rivalen Kimas Hamza, glaube ich, ein oder zwei Tore, die beiden auseinander, aber auch beide unfassbar, der unfassbare Quote gehabt in diesem Jahr. Und das Problem, dass mit Podil und Telschu zwei Spieler dabei waren, die zwei Klassen nochmal besser sind einfach.
Ja. Das sind einfach die nackten Zahlen, die so zu krass sind. Ja. Also Hamza 43 Tore geschossen, Knob 45, Telschu schießt in der höheren Liga 70, also 30 nochmal mehr. Da kommst du ja nicht dran vorbei. Und 29 in der Oberliga sind ja nochmal mindestens genauso zu bewerten. Das meine ich eben so, dass wir da immer noch mehr haben, die irgendwie Sinn ergeben. Ne? Also ich glaube, man könnte auch relativ bedenkenlos immer jemanden wie Ayala Kadunis reinwerfen, der ja zu den besten Torjägern der Landesliga gehört hat. Auch wenig überraschend, der immer gut genug ist, um dafür in Frage zu kommen. Davon fallen uns noch ein, zwei, drei bestimmt ein. Aber die wir jetzt haben, die waren schon irgendwie auf den ersten Blick, finde ich, nochmal eine Klasse besser.
Zum Abschluss, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Wir haben eine Top 11 und die brauchen natürlich auch noch einen Top-Trainer. Da waren wir uns, glaube ich, auch schnell einig. Es stand eigentlich zwei zur Auswahl. Also für mich persönlich stand zwei zur Auswahl. Marc Risse und Marcel Radke. Weil man einfach sagen muss, beide haben, glaube ich, das Maximum rausgeholt aus ihren Mannschaften. Vielleicht Marc Risse sogar noch mehr als Marcel Radke. Weil mit Westrich natürlich niemand gerechnet hat und Barosch war eigentlich klar von Anfang an, wenn der Trainer den Griff hat und wenn die Mannschaft einen guten Lauf hat, dann sind die kaum zu stoppen. Trotzdem haben wir uns am Ende für Marcel Radke entschieden. Jari,
ja.
Du trägst das mit?
Ich trage das auf jeden Fall mit. Also wir hatten über die beiden Namen diskutiert und sind, glaube ich, einstimmig bei Marcel Radke. Timo schüttelt den Kopf, da ist wieder das Westrich-Gehen bei Timo.
Den dritten Rosch zum Menschen vorstellen.
Du wolltest den dritten Westrichmann haben.
Also ich glaube, gegen Jagiellowa hatte auch keiner was einzuwenden.
Nein.
Du hast gerade schon gesagt, du hast das Maximum rausgeholt. Also ist, glaube ich, eine ganz andere Basis, als Marc Risse so vom Kader her zur Verfügung hatte, weil das Potenzial, dass er allen klar riesig ist und alles andere als ein Aufstieg, ist eine Enttäuschung, aber er ist eben nicht nur aufgestiegen, sondern er ist extrem souverän aufgestiegen. Man weiß, dass beim VfL Kamen der Tabellenzweite jetzt auch nicht unbedingt wenig Geld irgendwie im Kader steckt und dass sie auch unbedingt hoch wollten. Die waren weiter hinter. Ich glaube, Rosch als Kreispokalsieger hätte niemand vorher getippt, hat da auf dem Weg Schüren ganz, ganz blöd aussehen lassen, hat Kirchhörde sehr deutlich geschlagen, hat dann auch Ablerbeck mit nicht der A11 im Finale besiegt, aber trotzdem waren es Oberligaspieler, die Rosch gegenübergestanden haben. Und du hast Timo gerade schon den perfekten Matchplan gelobt im Finale und der kommt halt vom Trainer. Deswegen sehe ich Marcel Radke da an der Seitenlinie stehen, den wir jetzt auch nicht irgendwie dazugenommen haben, weil er ein blödes Schicksal irgendwie jetzt am Ende noch erlitten hat und nicht den Weg mit Rosch in die Westfalenliga geht, sondern weil er sich das mit seiner Leistung als Trainer einfach verdient hat.
Ich sehe es genauso. Ich schüttel nicht den Kopf. Timo darf sein Kopfschütteln gleich noch natürlich erklären.
Befürchtet, das ist schon.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass er es einfach top gemacht hat, eigentlich mit den Argumenten, die du genannt hast. Und eine Truppe, die ja vielleicht auch nicht einfach ist, mit vielen Spielern, die auch des Geldes wegen vielleicht kommen. Und nicht viele Spieler, die sich irgendwie auf das Emblem klopfen und so ein Kadunis kommt und geht bei den Club, ein Braja kommt und geht, ein Jezilova kommt und geht, was ja auch gar nicht negativ ist, die ein gutes Recht, aber die musst du erstmal alle formen, ne? Und die musst du alle zusammenhalten. Vielleicht sagt mal Christel, wenn er jetzt zuhört, sagt er, ja, die Probleme hätte ich auch mal gerne, die drei hätte ich auch gerne im Sturm und das ist was anderes, da hatte ich ganz andere Probleme vielleicht, aber es ist auch nicht einfach. Kann man sich ja gerne vielleicht auch mal mit den anderen Trainern drüber unterhalten, wie es ist, solche Spieler zu trainieren und immer wieder zu motivieren, Marc Christen hat auch seine absoluten Stärken. Das ist ja auch, wir nennen ja auch nur zwei Trainer jetzt, Marc Risse oder ihn. Und das zeigt ja einfach auch, wie gut Marc Riss in dieser Saison gearbeitet oder in den letzten Jahren überhaupt gearbeitet hat.
Ja, also ich unterschreibe alles zu 100%, was hier über was der Radke gesagt hat. Also, es hat null damit zu tun, dass ich diese Leistung irgendwie 1% schmälern möchte. Das ist auch hauchzart. Ich sehe Riss aus zwei, drei Gründen ein bisschen vorne. Erstmal glaube ich, dass es für Westring natürlich deutlich schwieriger ist, so eine gute Mannschaft dahinzustellen für die Bezirksliga im Vergleich zu Roche. Und er da einfach auch im Vorfeld schon mehr Einfluss nehmen musste. Also er hat ja auch schon den Kader zu einem großen Teil mitgebaut. Er wird jetzt auch der Nachfolger von Jan Sauer, der sportlichen Leiter, aber hatte da eben schon großen Einfluss. Die haben sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, auf die Charakterzusammenstellung, ne, dass die eine Mannschaft haben, die gute Typen zusammen hat und irgendwie wenig Streit- und Konfliktpotenzial erstmal birgt. Das ist schon mal ein großer Punkt, weil dann musst du sehr wenig dieses Moderieren irgendwie machen, weil auch bei Westrich gibt es mal irgendwie ein, zwei Spieler, die auf der Bank sitzen, die vielleicht den Bezirksliga dann sich nicht dauerhaft sehen. Das ist natürlich die große Leistung bei jemandem wie Radke, ne? Weil da natürlich mehr Spieler sind, als du Plätze hast, jedes Mal eine Anfangsformation, die da eigentlich spielen könnten. Dann glaube ich, es war auch, also wenn du diese westliche Mannschaft nimmst, ist es schwieriger, da dein Spielsystem zu finden, wo du sagst, hey, das sind unsere Stärken, darauf beruhen wir uns, so machen wir es. Als bei Roche, wo du einfach auf jeder Position schon mal top aufgestellt bist und flexibel bist, bei Westrich musst du sicherlich ein bisschen mehr gucken, wer kann denn eigentlich was und was vielleicht auch nicht und was ergibt sich daraus und wie kriege ich da ein gutes System hin. Und was ich so eigentlich den entscheidenden Punkt finde, und Marc Riss ist halt ein herausragender Kommunikator, sowohl nach innen als auch nach außen. Für mich gab es in dieser Westricher Saison eigentlich mehr Kipppunkte als bei Roche. Roche ist total konstant da durchgegangen. Hans Stadtmeisterschaft war gut, war nicht herausragend, war nicht so geil, wie man sich gewünscht hätte. Aber die waren halt schnell vorne und sind dann immer vorne geblieben. Es gab keine so eine wirkliche Krise, konstant immer durchgegangen. Irgendwann musste noch der den letzten Verfolger abreißen lassen. Und Westrich war ja so herausragend gut gestartet, hat auf einmal diesen riesen Vorsprung, mit dem keiner gerechnet hat. Und nach außen haben sie es immer anders gesagt, aber es war ja intern schon so, dass man ein klar war, ja klar, wenn wir es jetzt noch verkacken, auch wenn das nicht unser Ziel war, dann sind wir die Lachnummer der Stadt. Und das haben sie, also auch wenn der Vorsprung dann geringer wurde, sind sie nie in so ein richtiges Loch gefallen. Sie haben dann auch die entscheidenden Spiele eigentlich auch gar nicht gewonnen gegen Castrop Rauxel, gegen Hooker, da waren es glaube ich beides unentschieden. Ja. Und auch das, dass du da nicht dann nochmal diese Vorentscheidung machst, das hat auch nichts mit denen gemacht, sondern die sind komplett ruhig geblieben und gesagt, hey, der Punkt hilft uns weiter, insofern, als dass der Gegner nicht den Dreier geholt hat und so. Also diese Punkte haben sie alle überstanden. Dann, finde ich, war die Hallenstadtmeisterschaft auch so ein bisschen aufgebläht dadurch, dass Marc Risse dann gesagt hat, ich nehme diese letzte HSM, ich also als Trainer und ich will die machen. Und er scheint auch brutal im Mittelpunkt, sein Konterfei ist irgendwie durch den Westrich-Block gewandert und Marc irgendwie, bitte bleib doch und so weiter. Und dann haben sie eine herausragende Hallenstadtmeisterschaft gespielt, sind Vize-Hallenstadtmeister geworden. Das hätte ja auch so ein bisschen, wenn sie da früh ausgeschieden wären, diese ganze, jetzt wir wollen für Marcus unbedingt packen und so, wenn das gescheitert wäre, hätte das auch zu so einem Bumerang werden können. Aber all das haben sie ausgelassen. Ich glaube, dass das zu einem großen Punkt daran liegt, dass Marc diese Mannschaft kommunikativ und so von der Führung her unfassbar gut im Griff hatte. Das ist auch das, was man aus der Truppe hört und so, und irgendwie einfach. Also da hat alles gepasst in meinen Augen. Bei Roche hat auch alles gepasst, aber bei Roche wäre es wahrscheinlich auch gut gegangen, wenn nur 95% gepasst hätten.
Da wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen. Ja, das kann man vielleicht wirklich so vergleichen, wenn man jetzt zurückblickend guckt. Ich stehe zu Marcel Radke, aber es hätte wahrscheinlich ein ähnlich guter Trainer, wäre auch mit Roche aufgestiegen. Die Frage ist dann, die man sich stellen kann natürlich, wäre auch Marcel Radke mit Westrich aufgestiegen?
Das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Das tust du Radkeln mich schon. Aber also das.
Doch, aber das sind ja unterschiedliche Typen.
Ja, ja, klar. Aber die Frage ist ja eher, wäre jemand anderes mit Westrich aufgestiegen? Ja. Oder wäre ich von Marcel Radke? So, also ich weiß nicht, ob Marc Risse mit Orange aufgestiegen wäre oder
auch. Das war das, was ich auch sagen
oder
wollte.
Oder ob man irgendwann gesagt hätte, Leute, macht euren Scheiß hier allein. Aber das ist nicht das, was ich irgendwie so meine Sache. Also das soll nichts implizieren. Aber ich glaube, dass Marc Risse für den Erfolg des SV Westrich unersetzlicher war als Marcel Radke für den Erfolg des FC Roche. Aber der Kader war einfach so gut, dass er es ja auch nicht hätte anders machen können. Also das würde ich auch sagen, wenn sie jedes Spiel in der Landesliga gewonnen hätten wahrscheinlich, weil dann hätten auch einen, der dann 8 Spiele weniger gewonnen hätte, hätte es wahrscheinlich auch gereicht. Ne?
Ja. Genau, die Diskussion soll ja auch jetzt gar nicht dazu führen, wer ist der bessere Trainer. Ja,
auf gar keinen Fall. Es geht nur um die Saison.
Ja. Es geht nur um die Saison, weil beide einfach überragend gespielt hat. Auf der anderen Seite kannst du dagegen halten. Es war ja immer wieder schöner, sich den Fußball von Roche anzugucken, von Marcel Radke,
ja,
als
klar.
den von Marc Risse.
Wenn das was ist, wo man großen Wert auf legt.
Wenn du als Neutraler immer zum Platz gegangen bist, wärst du wahrscheinlich häufiger zu Roche gegangen.
Auf jeden Fall.
Außer du den Fußball mit Zweikampf zum Erfolg, dem Underdog, die Daumen zu drücken, dann wärst du eher auf westlicher Seite gewesen. Aber wenn du den Fußball liebst und nur den schönen Fußball sehen willst, wäre es wahrscheinlich bei Marcel Radke geblieben und beim FC Roche. Aber es soll überhaupt nicht schmälern, gegeneinander aufheben oder so, ergibt ja auch wenig Sinn. Wir haben es gesagt, es ist beides Top-Trainer und sie hätten es beide verdient gehabt. Da wurde Timo jetzt einmal überstimmt. Ansonsten wurde ich nur überstimmt.
Aber wenn wir die Diskussion so ausführlich vorher geführt hätten, wärst du vielleicht ins Wanken gekommen.
Ich wollte gerade sagen, überlegt.
Nee, hätte ich nicht. Ich wäre bei der Nummer geblieben, dass sie einfach richtig guten Fußball gespielt haben und dass es echt auch schwer ist, so eine Mannschaft zusammenzuhalten.
Ja, klar. Ja.
Auch wenn sie nie, wie du recht hast, nie in so ein Loch gefallen sind oder mal plötzlich mit ein paar Punkten zurücklagen, Roche, dass es für die mal eng wurde. Doch, ich stehe hinter Marcel Radke zu 100%, verstehe aber auch zu 100% deine Argumente. Gut, dann haben wir, glaube ich...
11 Spieler und ein Trainer.
11 Spieler und ein Trainer. Was machen wir jetzt damit? Nächstes Jahr wird es definitiv eine andere Mannschaft. Ein paar verlassen wieder Dortmund. Wie gesagt, Jerzy Lover ist nicht mehr dabei.
Max ist jetzt schon gesetzt.
Ist gesetzt?
Eigentlich schon.
Vielleicht schafft es Moat schon nochmal, wenn die aufsteigen mit Schüren.
Ja. Aber nach dem Jahr habe ich da nicht so viel Hoffnung. Das war ein Scherz.
Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Hat super viel Spaß gemacht, darüber zu diskutieren. Mein Wermutstropfen bleibt, niemand von Westfalia Dortmund ist dabei. Da stehe ich auch zu, weil die einfach eine überragende Saison gespielt haben. Aber wir haben eine Top-Mannschaft zusammen. Auf welchem Niveau könnten die spielen?
Habe ich gerade auch so
überlegt.
Welche Dortmunder Mannschaft würde diese Mannschaft besiegen?
Zwei Ligen. Hier kommen nur zwei Ligen in Frage.
Ligen?
Ja, also Westfalenliga sind sie auf jeden Fall gut genug. Ich frage mich nur, ob die in der Oberliga spielen könnte.
Ich überlege mal.
Doch, die Mannschaft wird in der Oberliga die Klasse halten.
Nein.
Doch, glaube ich schon.
Glaube ich nicht.
Dann lassen sie in die Westfalenliga gehen und da aufsteigen.
Auch nicht. Wir will nicht in die Oberliga aufsteigen.
Also die Mannschaft
in die Oberliga aufsteigen?
Am ehesten vom Niveau dran ist die Mannschaft, glaube ich, an Roche.
Was glaubst du, wie viel?
Ist irgendwas zwischen Roche und Schüren. Die ja vielleicht sich auf einem sehr ähnlichen Niveau begegnen könnten, könnte man vielleicht glauben. Roche-Kader ist ja noch nicht ansatzweise fertig.
Ich glaube, die wird nicht in die Oberliga aufsteigen.
Ist die Frage, was ist schwieriger, in die Oberliga aufsteigen oder in der Oberliga die Klasse halten? Aber irgendwo so, da sind sie. Ja. Wir sind mindestens auf einem sehr guten Westfalenliga-Niveau.
Ja, Westfalenliga-Niveau hätten wir vielleicht, aber.
War schon ein gutes.
Ich glaube, wir wären defensiv zu schlecht.
Jetzt nicht. Weil Maurice Temme gefehlt.
Auch mit Temme würden wir nicht in die Oberliga aufsteigen. Definitiv nicht. Aber wenn ich die Defensivspieler vom ASC sehe, die sind schon, glaube ich, auf einem anderen Level.
Ja, klar, wir mussten uns ja auch, also dadurch, dass wir uns diese Begrenzung gegeben haben, klar könnte man jetzt sagen, wenn man es ganz fies meinen würde, in so einer Mannschaft, die in die Oberliga aufsteigen wollen würde, ist der Torwart von des SV Westrich dann vielleicht eine Schwachstelle. Könnte man ganz namentlich mal oder auf dem Papier so argumentieren. Aber da haben wir uns ja selber auch das Ziel gegeben. Jetzt können wir wieder sagen, wie viele Tore mit Maxi in der Westfalenliga schießen. Das ist müßig, aber ich glaube, wenn wir uns auf... Gutes Westfalenliga-Niveau einigen. Gutes
Westfalenliga-Niveau haben wir.
Dann trainiert Marcel Radke auch in der Westfalenliga.
Also schließlich
dann
der
Kreis. Dann hat er seinen Westfalenligisten. Ja. Wir machen es doch noch möglich.
Ja. Besser wird es hier heute nicht mehr.
Gut, jetzt sind wir doch noch positiv rausgekommen. Klang ja gerade noch so, als hätte ich unsere Mannschaft schlecht gemacht. Mache ich aber definitiv nicht, weil es eine Top-Mannschaft ist. Es ist Dortmunds Top-11 des Jahres mit einem Top-Trainer. Und Im nächsten Jahr werden wir gucken, wen wir dann haben. Aber uns gibt es natürlich wöchentlich weiter. Es gibt in diesem Jahr wirklich gar keine Sommerpause, die ganzen Entscheidungsspiele. Es gibt so viel zu berichten. Es geht ja am heutigen Donnerstag, auch wenn jetzt nicht Donnerstag ist, wenn wir sitzen, aber ausgestrahlt wird es ja am Donnerstag, haben wir ja die nächsten Entscheidungsspiele, gleich drei Stück. Vom Niveau her vielleicht das Beste. VfL Hörde gegen Eichtinghofen 2. Da geht es darum, wer definitiv die Klasse hält und in der Dortmund-Liga spielt. Und die Mannschaft, die verliert, kriegt aber noch eine zweite Chance am Sonntag. Da zeigen wir dann sogar 5 Spiele. Dann geht es noch um die B-Liga und nochmal um den A-Liga-Aufstieg oder Erhalt dann am Ende auch. Das alles könnt ihr sehen, lesen und verfolgen auf rnd.de/durchsport oder folgt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Da bekommt ihr auch alles mit. Die Spiele seht ihr auf rnd.de/sport.tv. Da haben wir die ganzen Live-Spiele für Donnerstag, für Sonntag, aber auch aus anderen Regionen, aus anderen Ligen. Da haben wir viel für euch. Jari, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht,
sehr gerne,
mit euch zu diskutieren. Mit dir auch, Timo.
Danke, Thomas.
Das ist nett. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch.
Ciao.
Ciao.
Vierte Halbzeit.